Hallihallo und willkommen zur zweiten Folge von Diversity FM, der Podcast. Starten möchte ich mit einem riesengroßen Dankeschön. Und zwar für alles, was ich in den letzten 4 Wochen erfahren durfte. Für all diejenigen, die den Podcast gehört haben und mir auf so unterschiedliche Weise ein Feedback gegeben haben, die mich gestärkt haben und so vieles mehr. Beim Start von etwas Neuem weiß man nie, was passiert. Ich kann jetzt schon sagen, es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Mich hat ein paar Tage später nach Veröffentlichung des ersten Podcasts eine nette E-Mail von einer netten Person erreicht. Daraufhin haben wir telefoniert und daraufhin haben wir relativ schnell vereinbart, einen Podcast zu machen. Mit ihr über ihren hammercoolen Verein. Ein Verein, der sich für Diversity einsetzt und eine so sinnvolle Aufgabe für die Gesellschaft übernimmt. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Ich möchte ja schließlich den Spannungsbogen halten. Eine Rückmeldung bzw. eine Kritik, die kam, betraf die Akustik. Dazu die gute Nachricht, ich habe technisch aufgerüstet. Die schlechte Nachricht, das wird jedoch erst ab der 3. Folge hör- und spürbar zu sein. Da die Aufnahme dieser 2. Folge damals noch mit dem alten Mikro erfolgte. Ich bitte um Geduld und Nachsicht und hoffe sehr, dass der Inhalt das wieder wettmacht. Möchte mich aber definitiv für die wichtige Kritik bedanken. Das bringt mich weiter und macht den Podcast definitiv besser. Und nun zu Step 2. Mein Gespräch mit meiner zweiten stillen Heldin, Saba Nur Cema. Das erste Mal habe ich Saba kennengelernt, als sie in Frankfurt auf dem Podium einer Veranstaltung saß und sprach. Und ich fand gleich, die hat's wirklich drauf. Inhaltlich wie rhetorisch. Dieses Gefühl, dass da eine kompetente, sprachgewandte, junge POC-Frau in einer öffentlichen Veranstaltung sichtbar ist. Ich weiß noch, dass ich zu diesem Zeitpunkt länger nicht mehr dieses Gefühl hatte. Denn leider wird noch, auch heute noch, zu oft über diese Gruppe statt mit ihr gesprochen. Jedenfalls hatte ich sie damals angesprochen und wir trafen uns und tauschten uns über dieses und jenes ganz unverbindlich aus. Das ist jetzt mindestens 2 Jahre her. Und als ich an InterviewpartnerInnen für den Podcast dachte, habe ich schlagartig an Saba gedacht. Nach dem Interview kann ich sagen, Gott sei Dank. Über was haben wir gesprochen? Darüber, was passiert, wenn Diversity sichtbar wird, am Beispiel von Werbung. Wie zum Beispiel bei der Deutschen Bahn oder Katjes. Über ihre, in Anführungszeichen, langweilige Biografie, was ich definitiv nicht bestätigen kann. Und warum sie die Beschreibung, ein Musterbeispiel der Integration, nicht als Kompliment sieht. Warum sie sich mit den Themen Rassismus beschäftigt und was das mit dem 11. September zu tun hat. Weshalb sie den Begriff Diversity schwierig findet und welche Begriffe sie bevorzugt. Warum die Bildungsstätte Anne Frank so wichtig ist und was sich hinter so tollen Formaten wie zum Beispiel der Streitbar befindet. Weshalb ihr Engagement für eine plurale Gesellschaft auch mit ihrer Eigenschaft zu tun hat, nicht die Klappe halten zu können. Und was in ihren Trainings passiert und warum Selbstreflexion hierbei so zentral ist. Gesprochen haben wir auch über ihre Wertschätzung gegenüber Lehrkräften und warum sie super viel Spaß an ihrem Job hat. Weshalb sie die aktuelle Gesellschaftssituation nicht herunterzieht, wird sie berichten und dass sie auch nicht wie in ihrem Bekanntenkreis übers Auswandern nachdenkt. Und last but not least, warum wir eigentlich öffentlich so viel über das Thema Religion sprechen. Da ihr jetzt bestimmt nicht abwarten könnt, endlich Saba zu hören, verliere ich nicht mehr viel Worte, außer viel Freude bei der 2. Folge von Diversity FM, der Podcast.
Okidoki, hi, Saba. Ich freue mich sehr, mein zweites Interview zu machen und das mit dir. Mhm. Wir haben uns lange nicht gesehen, aber als ich überlegt hatte, mit wem mache ich dieses zweite Interview, dann bist du mir schlagartig sozusagen. Da habe ich gesagt, das muss ich mit dir machen. Also wegen dir als Person, aber auch wegen dieser tollen Institution, die ihr habt. Mhm. Und drittens ist ja mein Ziel auch noch ein bisschen Frankfurt nochmal als meine Stadt, noch ein bisschen, dass auch hier viel passiert im Bereich Diversity, Anti-Arbeit und so weiter, deutlich zu machen. Mhm. Also von daher freue ich mich, dass du zugesagt hast. Und ich freue mich total auf das Gespräch und so ein paar, bin mir sicher, neue Erkenntnisse auch nochmal von dir zu erfahren.
Und danke für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Bevor du dich vorstellst, und das ist die Idee, mal gucken, ob die so aufgeht. Ich möchte mal so mit so einer Einstiegsfrage, damit der Zuhörer, die Zuhörerin gleich wissen sozusagen, dass es gleich ums Eingemachte geht. Mhm. Die erste Frage wäre, gibt es in Bezug auf Diversity irgendetwas, was dich gerade so, und das kann, egal welche Dimension, gesellschaftspolitisch gerade irgendwie aufreibt, wo du dich dann beschäftigst, irgendeine Frage, ein Thema, wenn es da nichts gibt, irgendwie vielleicht organisatorisch, was euch gerade umtreibt, als ihr seid ein Verein, ne? Mhm. Ist ein Verein. Oder auch persönlich, wenn du das denkst. Also gibt es da irgendwas und ja, über was denkst du gerade viel nach?
Wenn du von Diversity sprichst, dann muss ich vor allem darüber nachdenken, was du eigentlich mit Diversity meinst. Und ich gehe davon aus, du sprichst von Vielfalt, Pluralität mhm. in der Gesellschaft, mhm. in der wir so leben.
Genau.
Also, ich hatte vorhin auch schon zu dir gesagt, darüber können wir auch nochmal sprechen, mhm. dass ich es mir mit dem Begriff auch ein bisschen schwer tue, mhm. beziehungsweise mit den Bildern, die immer damit assoziiert mhm. werden, wenn man sagen würde, wir machen Diversity-Arbeit oder so. Mhm. Dann geht es erstmal so ein bisschen kitschig nur um Vielfalt und mhm. verschiedene Gesichter mhm. und dann ist alles gut, aber es geht natürlich um viel, viel, viel mehr.
Ja.
Aber genau, wenn ich an dieses Thema Pluralität, Vielfalt denke, dann muss ich gerade an meine letzten Vorträge und Fortbildungen denken, die ich gemacht habe, mhm. Wo ich das Thema Integration und Vielfalt kritisch diskutiert habe, mhm. anhand von Werbung. Mhm. Was verändert sich jetzt gerade?
Deutsche Bahn, oder wie?
Zum Beispiel. Viel über Boris Palmer.
Genau. An dem führt kein Weg vorbei.
Genau. Ja, eben, weil ich meine, es war eine sehr spannende Diskussion. Ja. Also man kann jetzt darüber reden, ist das rassistisch oder nicht, aber ja. nicht die Frage, sondern eigentlich, was passiert denn da?
Ja.
Und die Frage, die er auch gestellt hatte, es ging ja um diese Werbung von der Deutschen Bahn, mhm. wo nur ein weißer Mensch zu sehen war, also vor allem POCs, Menschen mhm. auf Color, Deutsche auf Color, die mit der Bahn fahren. Und das Ding war, es ging gar nicht darum, dass sie auf Color sind, mhm. sondern sie waren einfach zu sehen. Mhm. Das heißt Normalität. Mhm. Also wenn Diversity Normalität wird oder mhm. Pluralität Normalität wird. Und genau dann sozusagen kommt diese Kritik von Boris Palmer, nicht AfD, mhm. Grüne, welche Gesellschaft soll das abbilden?
Mhm.
Und oder ich denke an die Katjes Werbung, über die habe ich auch viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Nee.
Ich denke, das war letztes Jahr.
Ja.
Ein Model trug Kopftuch und hat Werbung für Katjes gemacht.
Ah, ja.
Im echten Leben trägt dieses Model kein Kopftuch. Das war nochmal eine andere Art von Kritik, die kam. Letztlich aber ging es darum, wie jetzt in Deutschland gibt es Werbung für Gummibärchen, für süßes Kram, für was, für Süßigkeiten, wie auch immer, die von einer Muslima gemacht wird.
Das ist witzig, weil ich heute Morgen habe ich auf dem Weg zur Arbeit, was mit Ariel mitbekommen, wo eine,
Hail Mary,
sozusagen, wo auch die Diskussion darüber, wie kann eine Schwarze eine Meerjungfrau sein, und dann ganz tolle Argumente dafür, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil zum Beispiel unter Wasser gibt es keine schwarzen Menschen, wegen UV-Strahlen. Mhm. aber hast du das Gefühl, dass das, dass sich das dreht, weil mehr Menschen, People of Color, zu sehen sind? Oder weil irgendwie das gesellschaftliche Klima sich verändert hat? Also was ist das, was dir dabei sehr stark aufgefallen ist?
Genau, was mir dabei aufgefallen ist, ist erstmal positiv, das zu sagen. Es gibt noch was, ich wollte die dritte Werbung erwähnen, die ich auch immer wieder denken muss. Das ist die, wo ein Pärchen zu sehen ist, ein schwarzer Deutscher und eine weiße Deutsche. Mhm. Und die haben Werbung gemacht für die DRK, glaube ich.
Mhm. Ja, stimmt. Ja,
so gab es ja. Und es gab sozusagen zu allen diesen drei, jetzt nur drei Beispiele, ganz viel Kritik und diese ganzen Shitstorms, wie man es heute nennt.
Mhm.
Social Media oder sonst wo. Und wo es genau darum ging, so welche, eigentlich war es immer die Frage, die Boris Palmer sozusagen zugespitzt formuliert hat, welche Gesellschaft soll es eigentlich abbilden? Und für mich ist das, ich sehe das so, es gibt zwei Seiten dieser Medaille, würde ich sagen. Das eine ist, krass, warum wird es so, so stark kritisiert? Wir sind doch schon längst eine vielfältige Gesellschaft und kaum wird sie sichtbarer, haben Leute Probleme damit. Das hat bestimmt was mit dem Rechtsruck zu tun, immer mehr rechtspopulistische Stimmen und so weiter und so fort. Der Rechtsruck, der nicht nur in Deutschland, sondern in Europa zu sehen ist. Und die andere Seite ist, und das ist eher, glaube ich, mein Weg, oder zumindest mein Blick darauf, es läuft eigentlich ganz gut, weil es immer mehr Normalität wird, dass wir eine plurale Gesellschaft sind.
Und dann sind Widerstände normal.
Und dann sind Widerstände absolut vorprogrammiert. Das kann man doch nicht einfach als ganz normal empfinden, dass sich sowas verändert hat, dass sich die Normalität verändert hat. Und da bin ich weit entfernt zu sagen, Verständnis für irgendwie, wie nennen sie sich, die Wutbürger oder wie auch immer. Also so, das meine ich jetzt gar nicht, also sondern einfach nur zu sagen, da hat sich was verändert. Die Gesellschaft ist schon längst plural, klar, aber es kommt jetzt nochmal woanders an.
Okay, und das erinnert mich sehr an Aladdin Elmar Palani, ne, mit dem Tisch und dem,
also so genau. Ja, ich finde das auch eine starke These, zu sagen, erst weil es gelungen ist, irgendwie Integration, wie auch immer man jetzt den Begriff erstmal sieht, Integration, wird diese Pluralität, die erst nur, weil ich in der unteren Schicht einfach schön zu sehen war, plakativ jetzt wirklich auf Plakaten in der Werbung zu sehen.
Genau.
Und warum ich mich viel damit beschäftige, ist, ich denke, das hat was mit mir persönlich zu tun, weil ich einfach, ich habe viel Fernsehen früher geschaut. Ich habe viel Werbung, ich habe vielen Zeitschriften geblättert und sonst wie. Das haben vielleicht viele Menschen gemacht, aber ich habe mich viel in Werbung irgendwie, also ich kann mich an viel Werbung erinnern. So. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich so klassische Werbungen wie, weiß ich nicht, die Nutella-Familie, die gab es damals nicht, aber Papa, Mama und Sohn und Tochter und Hund, dass ich oft darüber nachgedacht habe, na, das sind halt, also so diese Frage von Zugehörigkeit, die ich damals nicht so formuliert hätte. Weil ich habe schon mal gedacht, wir sind was anderes. Also wo sozusagen sind wir sehen? Wo ist vielleicht eine Mami zu sehen, die einen Kopftuch trägt oder eine schwarze Frau? Warum können es nicht 6 Kinder sein? Oder warum muss ein Hund da sein? Warum haben die alle so ein Riesenhaus? Also warum können die nicht alle in einer Einzimmerwohnung? Also Dinge, die ich eher kannte. Und genau, deshalb, ist das.
Und dann merkst du natürlich, wenn man dann 20 Jahre später dann irgendwie, dass sich da, zumindest, dass die Menschen jetzt da sind, nicht in der Breite und so, aber auf jeden Fall.
Genau, sie sind nicht mehr nur irgendwie in meiner Umgebung, meiner privaten, sondern sind irgendwo anders
vertreten. Und das beschäftigt wieder andere herum. Sehr schön, sehr schön. Ja, klasse. Und ich meine, das hat ja, ich meine, du fängst ja schon an so ein bisschen mit der Biografie. Vielleicht, wir steigen da gleich ein, aber in Kürze, was würdest du sagen, also was sollte man über dich wissen? Wer bist du, wenn du ein paar Sätze dazu sagen könntest?
Ja, ich, was sollte man über mich wissen? Ich habe hier eine sehr, sehr langweilige Biografie, könnte man sagen. Langweilig im Sinne von, ich werde zwar denken alle, die super Migrantin, aber ich habe absolut keine Migrationsgeschichte zu erzählen. Ich bin selbst migriert.
Da müssen wir jetzt aufhören. Dann das geht gar nicht.
Ich bin hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen, ging hier zur Grundschule, habe hier Abitur gemacht, ging hier an die Universität und arbeite jetzt hier immer noch in Frankfurt.
Was hast du studiert?
Politikwissenschaften hier in Frankfurt. Genau. Okay. Ich war zwischendurch immer wieder mal weg, auch mal vielleicht ein bisschen länger. Ich habe mal in Genf bei der UN gearbeitet, das war eine sehr spannende Zeit und bin dann doch wieder hierher zurückgekommen. Also in der Bildungsstätte an Frank habe ich angefangen mit, ich habe mich beworben, da war ich 15 und wurde nicht genommen, weil ich zu jung war. beziehungsweise weil da der Kurs irgendwie noch schon voll war und dann wurde ich zum nächsten Kurs genommen. Also ich bin jetzt über 15 Jahre her, dass ich angefangen habe, zu arbeiten. Und das hat viel, gut, ich war Anne Frank-Fan, muss man sagen.
Von klein auf, als das Buch.
Ich habe es in der Grundschule gelesen. Ja. Das hat viel damit zu tun, weil meine Mama verpflichtend war, für meine Mama einmal im Monat in die Stadtbücherei zu gehen.
Ehrlich?
Nach Bornheim. Ja, wir sind ursprünglich in Bornheim gelebt. Und dann sind wir weggezogen.
Super.
Und meine Mama selbst ist Lehrerin gewesen in also meine Eltern sind migriert, so rum, ne? Also die haben eine Migrationserfahrung selbst gemacht hat. Und dort habe ich irgendwann mal das Tagebuch von Anne Frank ausgeliehen, einfach so. Und ich habe es gelesen und habe es danach auch nochmal gelesen, aber das war mein erster Kontakt oder meine erste Berührung mit dem Thema auch. Und ich habe das sehr stark, vielleicht switche ich so ein bisschen.
Nee, so okay. Wunderbar, ja.
Aber Also warum mich das Buch sehr beschäftigt hat zu der Zeit, als ich sehr jung war, ist, weil ich die Verfolgungsgeschichte von ihr, oder die Verfolgung einfach so, die sie erlebt hat, die Auswanderung sehr stark mit meinen Eltern verbunden habe. Meine Eltern sind auch politisch verfolgt gewesen in dem Land, wo sie gelebt haben, wo sie aufgewachsen sind. Und aufgrund ihrer Religion. So. Also am Ende, inwiefern die Rolle, sozusagen die religiöse Zugehörigkeit eine Rolle spielt, tatsächlich eine andere Frage. Aber es war erstmal irgendwie aufgrund von Religion sind sie geflohen und haben alles dort stehen und liegen lassen, so ungefähr. Sind natürlich immer wieder auch zurück noch in Hettens Herzensland. Das war jetzt keine Geschichte, die man vergleichen kann. Als Teenager. Und das hat mich, das war sozusagen auch der Punkt, warum ich dran geblieben bin. Krass. Also deshalb hat mich das gemacht.
Und das heißt, du warst so wie erstmal in der Grundschule 9, 10 oder sonst irgendwie so, hast das Buch gelesen. Und was heißt dran geblieben dann?
Dass ich an weitere Bücher aus dem Kontext, also in Kontext Shoah, Holocaust, das hat also einfach, also das Thema, sage ich mal, hat mich interessiert, was ist mit Juden und Jüdinnen eigentlich passiert in Deutschland.
Und das war sozusagen bis hin, dass du mit 15 dich hier beworben hast, was ja dann sozusagen logische Folge davon ist, aber immer wieder auch begleitet. Das heißt, es war nie irgendwie, dass du sagst, ach, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahre, wie es oft so ist, ich hatte mit dem Thema zu tun, ich habe mich irgendwo beworben, ich hatte Interesse und dann war zufälligerweise... Gab es diese Institution?
Doch, es, trotzdem geht es um, gab es viele Zufälle. Mhm. Also ich war nicht, also es war immer etwas, was mich seitdem dann begleitet hat, thematisch. Ich habe Bücher gelesen, Der gelbe Vogel habe ich danach irgendwann gelesen und so weiter. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, in Form von Romanen für Kinder oder für Jugendliche geschrieben. Genau, hatte auch immer wieder andere Interessen entwickelt nebenher, die wieder abgelegt. Also ich war, habe schon eine ganz normale...
Nicht nur in der Stadtbibliothek gesessen und gelesen.
Genau, nicht nur das. War alles ganz normal. Ja. Aber ich hatte dann, genau, ich hatte große, ich war irgendwann froh, als wir endlich Geschichtsunterricht hatten, weil das hat man ja gar nicht seit der 5.
Du warst froh?
Ja.
Als
ja, als wir es endlich hatten in der Schule. So. Genau.
Ja.
Und ich kann mich gut erinnern, wie meine Lehrerin damals mir dann den Flyer hier gegeben hat, gesagt hat, hier vielleicht, ich glaube, sowas ist spannender für dich als der Schulunterricht. Das war sozusagen ihr Hint. Und dann bin ich hierher und habe gedacht, ja, klasse, perfekt.
Ist ja Wahnsinn. Das heißt, okay, deine Mutter hat dich sozusagen zur Bibliothek gebracht, die hat wiederum dich zu Anne Frank zu dem Buch gebracht, dass da warst du gefesselt und irgendwann hast du deine Lehrerin so genervt, dass sozusagen die gesagt hat, na okay, wir können hier dir nicht alles bieten, was du brauchst, und hat gesagt, hier gibt's ein tolles Ding und geh mal hin. Und dann bist du hierher gekommen mit 15.
Genau, ich habe mich dann beworben, wurde wie gesagt nicht für den ersten Kurs genommen, weil der schon voll war und
voll und zu jung.
Ja, ich nicht zu jung, aber ich war, glaube ich, sogar 14, als ich mich beworben habe. Ich muss gerade, irgendwie habe ich es vergessen, wann genau das war. Jedenfalls wurde ich für den zweiten Kurs dann genommen. Hier wurde die Ausstellung, die alte damals, eröffnet, 2003 im Oktober. Und es funktionierte nach dem Peer Education System, das heißt, Gleichaltrige gehen mit Gleichaltrigen da durch. Und genau, und dann hatte ich den zweiten, habe ich den zweiten Kurs mitgemacht. Das waren irgendwie 5 Wochenenden, die man dann hier verbracht hat, also neben der Schule dann. Und da, dann habe ich angefangen, hier zu arbeiten.
Genau. Und wie war dieses sozusagen, ich meine, das eine ist, das zu erleben, dann dich mit dem Thema sehr theoretisch mit dem Buch und so weiter und Geschichten auseinanderzusetzen. Und dann ist man in so einer Runde von, ich weiß nicht, 10, 12 Jugendlichen. War das gleich das, was sozusagen, genau das will ich machen, dass du Jahrzehnte später dann hier so sitzt? Oder war es so eher, ja, war nice to have?
Ich wollte immer was anderes machen. Also ich fand es immer super, aber ich habe immer gedacht, hier wäre, also sowas mache ich nicht mein Leben lang.
Warum?
Keine Ahnung, weil ich Veränderung brauche und die auch gesucht habe. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt auf jeden Fall zu dieser Zeit. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Berufung, das zu machen. Das hatte ich nie. Überhaupt nicht. Ich habe eigentlich mich dann im Laufe der Zeit hier angefangen, mit viel mehr anderen Themen zu beschäftigen. Es ging plötzlich bei mir viel mehr um das Thema Rassismus heute, Antisemitismus heute. Das war vorher nicht so mein Fokus. Ich war schon sehr stark, wie gesagt, Anne Frank-Fan und mehr die Geschichte und so weiter. Und habe weniger das Thema verbunden mit heute. Und das kam dann immer mehr mit der Zeit, sodass sich von Jahr zu Jahr auch irgendwie mein Bezug zu der Arbeit verändert hat. Und ich habe dann angefangen, mich in anderen Arbeitsbereichen hier einzuarbeiten. Also es ist überhaupt nicht irgendwie monoton.
Ja,
so, was damals war, ist überhaupt nicht heute. Das hat sich einfach so drastisch verändert.
Und hat das was damit zu tun, also auch mit anderen gesellschaftlichen oder, keine Ahnung, zu der Zeit, ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast dann irgendwie deinen Fokus noch ein bisschen verändert. Es war das Thema Diskriminierung. war das, kam es durch das Anne Frank Haus oder gab es andere Erlebnisse, andere Situationen, entscheidende Momente, die dich dazu gebracht haben?
Viele, also es gab sehr viele verschiedene. Ich habe dann hier gearbeitet und ich war auch sehr viel in der religiösen Community unterwegs und habe viel ehrenamtlich gearbeitet in der Gemeinde, die auch hier in Frankfurt ist, also muslimische Gemeinde. Und das heißt, also es waren viele, das Thema irgendwie muslimische Zugehörigkeit, muslimische Identität wurde dann auch immer relevanter bei mir, einfach weil ich mehr in der Gemeinde tätig war, aber auch, man muss es auch sagen, also ich kann mich sehr gut noch an den 11. September erinnern, was sich danach auch ein bisschen verändert hat.
Ja, kannst du dich sehr gut, also es war schon...
Ich kann mich sehr gut daran erinnern.
Wie alt warst du
denn? Wir waren da in der, wir waren Kanufahren an der Lahn. Das war eine Klassenfahrt.
Krass.
Und ja, wie alt war ich denn da? Da muss ich 14 gewesen sein, genau. Okay. Und dann sind wir zurück in die in dieser Kantine, gab es so einen Mini-Fernseher, so ein fettes Ding irgendwie oben in der Ecke, und dann haben wir uns das angeschaut und dann...
Und?
Ja, gut, dann ging es um den dritten Weltkrieg, der jetzt ausgebrochen ist. Ich kann mich noch gut an diese Sätze erinnern irgendwie.
Hast du dich ja aber schon anders gefühlt?
Nein, das noch nicht. Nö. Das war ja auch letztlich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten.
Nee, ich meine aber in der Situation, dass irgendwie... Also wenn man jetzt, ich meine, mir geht zumindest so, dass ich immer froh bin, wenn irgendwie was passiert, Attentat sonst irgendwie, dann gleich sage, irgendwie innerlich, zum Glück war es kein muslimischer Attentat, weil dann hast du immer diese hysterische Diskussion. Am Ende ist es egal, woher das kommt. Aber in der medialen, öffentlichen Diskussion ist es schon mal anders. Und ich weiß nicht sozusagen, deswegen frage ich, ob das da damals auch schon das Gefühl, dass irgendwie betrifft dich das oder trifft dich das anders? Es macht etwas mit dir, weil du sagst, danach hat es ja...
Da hat sich viel verändert, gesellschaftlich, das meine ich. Und der Bezug zu diesem Thema ist irgendwie entstanden erstmal. Nö, ich habe zum ersten Mal Taliban gehört und dann habe ich auch so gehört, so, okay, die kommen aus da und daher und so. Das war, ich habe mich überhaupt, also betroffen gefühlt, weil es irgendwie eine krasse Sache war, auf jeden Fall. Aber nee, also das hat mich noch nicht verändert.
Ja, okay.
Also, ich glaube, dafür war es doch zu weit weg. So, aber ich kann mich gut, sehr gut daran erinnern, weil es einfach natürlich dann nach einer Runde war. Und irgendwann war es ja auch mein, ich habe Povi, glaube ich, hatte ich nicht, aber ich habe in meinem Povi-Unterricht in den Schulbüchern war irgendwann der 11. September als ein historisches Ereignis mit drin. Als ich 2006 Abi gemacht habe. Auch schon sehr schnell. Aber so, es war halt schon ein großes Ereignis. Und es hat viel Auswirkungen gehabt. Nee, aber was sich natürlich auch verändert hat, ist tatsächlich, also wie gesagt, das Thema Islam und Muslime wurde immer mehr. Auch in der Abiturzeit kann ich mit auch Konflikten mit meinen Lehrkräften gut erinnern.
Was ging's da?
Ich kann mich gut an eine Unterrichtsstunde erinnern, wo mein Englischlehrer gesagt hat, wir machen heute keinen Shakespeare, sondern wir machen heute das Thema Dschihad. Und dann...
Eigentlich Unterricht.
Ja, genau. Und dann hatte er einen Artikel von der Newsweek, die er uns damals auch empfohlen hat zu abonnieren. Und ein paar von uns hatten die auch als Abo. Und da haben wir dann einen Artikel über den Karikaturenstreit gelesen. Ich denke, das war 2003. Oder fünf. Es war auf jeden Fall noch in meiner Schulzeit. Und genau, ich war, wie gesagt, in der Zeit, da war das Thema Religion für mich auch total wichtig und relevant, in Bezug zur Gemeinde. Und ich weiß noch, wie er dann diesen Artikel mit uns diskutiert hat. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil er meinte, ja, der Dschihad ist sozusagen der heilige Krieg von den Muslimen und die Muslime haben den heiligen Krieg mit dem 11. September eröffnet und so weiter. Mhm. Ja, genau. Und irgendwann habe ich so gedacht, ey, ich muss was sagen. Und ich kann mich auch voll gut dran erinnern, dass ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ja, Herr... Ja, das stimmt nicht, gell? Dschihad heißt nicht Heiliger Krieg. So, die Übersetzung ist das und das und das. Und das war total entscheidend, auch dieser Tag.
Warst du die einzige Muslima oder
Muslim? Nee, es waren noch drei andere, die gesagt haben, ja, super, super, sag was. Und der dann gesagt hat, ach echt, was heißt denn das eigentlich? Und dann habe ich erklärt, was es heißt. Und dann war er total interessiert und gemeint, ey, super, echt? Ja, coole
Reaktion, perfekt. Ja.
Und er meinte so, ja, dann erzähl mal ein bisschen mehr.
Cool.
Ja. Und dann hat sich das total verändert und wir sind in eine super coole Diskussion gekommen. Und ich habe da nur festgestellt, das ist jetzt sehr banal, aber reden hilft. Intervenieren hilft und auch, wenn was einem unbequem ist, da einfach mitreden und äußern. So. Und
aber krass, ich meine, wir kommen jetzt noch zu, was deine Tätigkeit hier ist. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist sozusagen Hauptteil deiner Arbeit auch in Schulen mit Lehrkräften arbeiten und sozusagen nochmal andere Perspektiven drauf schauen.
Genau.
Das heißt, du hast das da schon eigentlich...
Voll gut erlebt, ja. Also ich meine, mit meinen Lehrkräften habe ich total tolle und auch verrückte Erfahrungen. Also ich habe auch Genau, ich habe es damals auch schon erlebt, kann mich auch gut daran erinnern, wie meine Lehrkräfte immer zu mir gesagt haben, vor allem immer Lehrer übrigens, Lehrerinnen waren immer ein bisschen anders, gesagt haben, ach, ein Musterbeispiel der Integration. Echt? Und so weiter. Ja. Ich habe viele Sachen damals nicht verstanden, also jetzt rückblickend verstehe ich es besser. Also klar, was heißt besser, ich verstehe es, was sie meinten. Und ich habe mich damals immer, ich fand es immer ein super Kompliment. Ah ja, super, Musterbeispiel, ich mache das alles richtig hier. Ja. Der eine hat auch mich verglichen mit meinen beiden Brüdern, weil wir alle auf einer Schule waren. Ja, auf jeden Fall bist du besser als sie und so weiter. Und ich so, ja, sagt auch Mama, super, ja. Also so Sachen und klar, also das Thema Identität letztlich, was allen Teenagern irgendwie beschäftigt.
Und warum hast du Politikwissenschaft? Also war es auch, weil einfach diese ganzen politischen Dinge dich einfach, ich meine, davor war Geschichte, ist das sehr ähnlich und so, aber warum Politikwissenschaft am Ende des Tages?
Ja, ich muss zugeben, ich habe nämlich gedacht, ich werde irgendwann für die UN arbeiten. So. deshalb hier gearbeitet gerne, aber immer gedacht, so, das reicht mir nicht, ich will noch irgendwie was Größeres machen. Ja. So. Und Politikwissenschaft war für mich sozusagen, ja, also ein Weg irgendwie, um mehr in diesen Bereich internationale Beziehungen und internationale Politik zu kommen. Ich habe viel englischsprachig dann auch extra irgendwie Seminare belegt und auch meine Diplomarbeit zu dem Thema gemacht. Also und war dann ja auch zwischen dem im Studium zweimal auch in Genf und habe bei dem UN-Kommissariat für Menschenrechte dort gearbeitet. Und zwar in dem Komitee gegen Rassismus. Okay. Das war eine super spannende Zeit einfach. Und Politologie war schon auch eine relativ bewusste Entscheidung.
Und hat dir geholfen? Hat dir geholfen, um das Thema Diskriminierung, Rassismus und
auf einer anderen Ebene kennenzulernen, ja. Aber ich wollte dezidiert keine Pädagogik, kein Lehramt oder sonst wie studieren. Ich wollte nichts machen, was irgendwie dann auch mit Pädagogik und politischer Bildungsarbeit zu tun hat. Ich habe schon gedacht, nee, ich will ein bisschen was anderes machen so. Es war schon so ein Ausflug nochmal in viele andere Blasen und Ebenen irgendwie, also auf einer internationalen Ebene. Letztlich aber habe ich mich auch mit Menschenrechtsbildung auseinandergesetzt in diesem Kontext auf, was heißt Menschenrechtsbildung irgendwie in verschiedenen Ländern und so weiter, als ich dann auch für die UN dort gearbeitet habe. Aber es ist ein Riesenunterschied zu dann viel, also so work on the field hier, das, was es ist. Ja. Und habe dort letztlich festgestellt, so, es ist schon viel spannender, mit Personen direkt zu arbeiten, irgendwelche Dokumente die ganze Zeit rauszusuchen und Recherchearbeiten zu machen und einem Diplomaten nach dem anderen zuzuhören oder sonst wie. Also es war eine super spannende Zeit, aber.
Und dann war das dann direkt nach dem Studium
sozusagen? Und dann habe ich erstmal meine Diplom, also meine Arbeit abgeschlossen und wollte dann, hatte dann so ein Jahr nichts zu tun nach dem Studium und habe überlegt zu promovieren. Ich promoviere jetzt gerade, das dauert noch ein bisschen, Schneckentempo. Genau, aber ich war Testfahrerin in diesem einen Jahr. Ich habe vieles ausprobiert.
Testfahrerin?
Ja. Geil. Ich habe schöne neue Autos getestet, aber wenn ich ehrlich bin, es waren Forschungsprojekte. Die haben eigentlich ein System getestet in schönen neuen Autos. Aber es ging vor allem um die schönen neuen Autos, wenn ich ehrlich bin.
Cool. Genau, sehr gerne, ein bisschen ausgetobt.
Ging es hier darum, hier hatte zumindest, also Mera Mendes, der Direktor, hatte eine Projektleitung zu vergeben und für ihn, er hatte sich gefreut, dass ich irgendwie nichts gefunden habe und hat mir dann angeboten, hier anzufangen.
Es war ein ganz neues Projekt. Kontakt auch über Studium immer mit dem...
Ach so, ich habe die ganze Zeit hier gearbeitet, parallel. Ich gemacht habe, ich habe hier Workshops gemacht irgendwann zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus. Okay. Diskriminierung. Ach, das lief die ganze Zeit zur Migration. Ich habe hier auch mit die Workshops entwickelt. Ich war im Konzeptteam auch mit drin. Also immer als Freelancer hier tätig gewesen. Der Kontakt war immer da. Okay. Also ich war, wie gesagt, zwischendurch mal weg, aber bin immer pünktlich wieder zurück. Ich habe letztlich auch hier mein Geld verdient. Es war nicht nur das, sondern klar, das war sozusagen mein Nebenjob.
Und dann, du hattest sozusagen, wolltest nicht mehr Test fahren, schnelle Autos fahren, sondern wolltest was Vernünftiges machen.
Ich muss was Vernünftiges machen.
Und er hat sozusagen die Gunst der Stunde ausgenutzt.
So ungefähr, genau. Ja. Beziehungsweise es war genau richtig auch für mich vom Zeitpunkt her. Und es ging in dem Projekt um das Thema Religion. Etwas, was hier vorher noch gar kein Thema gewesen ist.
Uh-huh. Ach so, ich dachte sozusagen, es war immer Part of
Part of Anne Frank, ja, in welcher Hinsicht? Also eigentlich weniger. So wie wir es in dieser Form jetzt haben, das war tatsächlich mit dieser Etablierung von dem neuen Projekt, was wir gemeinsam mit dem Rat der Religion mit dem Haus im Boom hier in Frankfurt gemacht haben, also Rat der Religion in Frankfurt, wo es darum ging, genau, religiöse Vielfalt, was heißt das eigentlich? So, und das hat und zwar das zu verbinden, also in der Arbeit, in der politischen Bildungsarbeit, mit dem Thema Diskriminierung zu verbinden, was hat Religion mit dem Thema Rassismus und Ausgrenzung auch zu tun, was heißt Säkularismus in diesem, oder was heißt eine Vorstellung von einer säkularen Gesellschaft, wenn wir aber immer wieder und immer mehr über Religion reden und religiöse Identität von Jugendlichen, viel mit dem Thema Islam und Muslime auf jeden Fall verbunden. Aber das war erstmal der Teaser und dann habe ich angefangen, das Projekt, mit der Projektleitung damals, 2013.
Ich finde total faszinierend. Also diese Reise finde ich total faszinierend. So, ja, ja. Ich meine, du hast gestartet mit, ich habe total langweilige Geschichte.
Ja.
Ich finde total, ich meine, dass es einfach so stimmig ist. Ich habe meistens erlebe ich es eher so, dass es, du gehst sozusagen ganz viele Wege, Umwege und dann irgendwie ganz viele nix und dann weiß man lange nicht, was man will, gerade bei der migrantischen Community. Und dann ergibt sich irgendwie etwas, aber mit ganz viel Zufall, Fleiß und auch Glück vielleicht. Aber das, da finde ich so, da gibt es ja einen richtigen roten Faden bei dir.
Ja, wenn man es so beschreibt, klingt das auch so. Aber man muss dazu sagen, dass es von Zufällen, also dass die trotzdem eine Rolle spielen, ne? Also es war nichts geplant. So.
Ja, klar, dass du nicht, dass du sozusagen nicht selber recherchiert hast und sagst, ich weiß, dass es Anne Frank Haus gibt.
Ja, genau, das meine ich. Also irgendwie kommen dann, es haben sich einfach Dinge gefügt, so, das auf jeden Fall, ja.
Wir kommen gleich nochmal zu deinem, also was du jetzt machst, das ist schon ein bisschen beschrieben, aber lass uns mal, ich glaube, das ist grundlegend für das, über die Tätigkeit, wenn wir über die Tätigkeiten gleich sprechen.
Ja.
Der Podcast heißt Diversity FM und ich bin selber ausgebildet worden als Diversity Trainer und arbeite mit dem Begriff so und ich weiß aber auch, dass gerade in ganz vielen Trainings auch auf diesen Begriff sehr unterschiedlich geschaut wird, mit Kritik, mit soll man hier was anderes nehmen. Spielt er überhaupt in eurer Arbeit, in deiner Arbeit eine Rolle? Welchen Bezug hast du zu diesem Begriff?
Das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, ne? Finde ich schwierig. Ich arbeite nicht mit dem Begriff Diversity. Wir sind auch keine Diversity-Trainerin. Wir nennen unsere Trainerin Demokratietrainerin. So, das kann man jetzt auch kritisieren. Letztlich ist alles auch so ein bisschen, sind ja nur Buzzwords für ganz, ganz viele Themen. Mein Problem bei Diversity ist, dass es auch sehr stark in so einer, ja, in so wirtschaftlichen Bereich, im neoliberalen Kontext auch ganz anders verwendet wird, im Sinne von, hey, stellt am besten ganz unterschiedliche Leute ein, die unterschiedlich aussehen, weil die haben alle ganz viele verschiedene Ressourcen. Aber das ist ja nicht das, was du machst.
Nee. Ich hoffe nicht.
Ja, eben. Klar, deshalb, ich denke, wir meinen dasselbe. Labeling ist sozusagen so eine Sache. Also es, für mich ist es sehr stark verbunden mit Wirtschaft. Und na, wie heißt denn dieses Programm? Es gibt diesen Diversity-Tag,
die Karte der Vielfalt.
Und so Sachen. Und letztlich geht es da für mich nicht um, also da wird nicht das Thema Schieflage, Ausgrenzung und so weiter und so fort thematisiert, sondern es geht nur darum, hey, nutzt die Ressourcen auf dieser Ebene. Ja.
Was würdest du, was ist euer Begriff, wenn ihr über, ich meine, Demokratie ist eine, aber wenn du sagst, dass eher, was ist, mit welchem Begriff fühlst du dich, verändert sich ja auch immer wieder, fühlst du dich wohl, wenn es um, ich meine, wir reden vom Gleichen, aber die Frage ist, ist es eher interkulturelle, ist es Antidiskriminierungsarbeit, was ist es? Weil der Punkt ist bei Diversity natürlich, dass es nicht nur Migration und Religion, sondern das ist das, warum ich noch zu diesem Thema, zu dem Begriff neige, mit all dem, was ich weiß, was dahinter auch stecken könnte. Was das, was du sagen, das sind die Begriffe, mit denen man sich das, mit denen wir unsere Trainings auch am besten beschreiben können.
Unsere Trainings sind, also zum einen heißen die natürlich ja Umgang mit Antisemitismus und Rassismus, so. Ist ein bisschen defizitär, das weiß ich, das würden viele kritisieren. Letztlich ist es das Thema Pluralität. Also es geht um eine plurale Gesellschaft, wo es unterschiedliche Denk- und Lebensformen, Lebenswirklichkeiten gibt, wo das Thema Intersektionalität auch ganz wichtig ist. Ne? Wir gehören ganz oder Mehrfachzugehörigkeit oder ein Begriff, der den auch voll total auf die Person gar nicht verstehen, ist dann die hybride Gesellschaft, eine hybride Identität. Also für mich drücken diese Konzepte nochmal mehr aus, worum es mir geht, auch weil vielleicht auch, dass wir tatsächlich hybride Identität nochmal, um zu sagen, hybride Persönlichkeiten, um nochmal deutlich zu machen, wie diffus und dynamisch heutige Menschen oder unsere Gesellschaft eigentlich ist. So. Und wir letztlich nicht nur auf eine Kategorie reduziert werden können. Und ich weiß, dass das letztlich auch das Konzept ist, was wahrscheinlich die Diversity-Workshops und so weiter und so fort machen. Ich glaube, ich finde die erweiterte Komplexität einfach nochmal hilfreicher und um es dann gerne wieder runterzubrechen, aber um dann nur zu sagen, puh, eigentlich können wir unsere Gesellschaft gar nicht so einfach beschreiben. Das wird gar nicht so funktionieren.
Okay, aber würdest du auch sagen, dass es nicht den einen Begriff gibt, wo sozusagen, wo man alles drunter packen kann?
Ja, letztlich wäre ich auch nicht so dogmatisch.
Ja, genau. Und also ich meine, jetzt könnte man beschreiben, ich meine, Umgang mit Pluralität, Umgang mit Vielfalt, können wir, lass uns dabei bleiben.
Ja.
Und jetzt macht ihr das, was ihr macht, ist sozusagen Menschen, Organisationen, Institutionen, vor allem Schulen, nicht beibringen, aber mit denen arbeiten, wie kann das miteinander, wie kann das funktionieren? Jetzt mal ganz allgemein gefragt, warum ist es eigentlich wichtig, oder woran merkst du, dass diese Arbeit, die ihr macht, dass es an der Frankhaus überhaupt hier gibt in Frankfurt, warum ist das so wichtig? Oder was würde fehlen, wenn es diesen Verein nicht geben würde?
Ja, wenn es die Bildungsstätte an Frank nicht in Frankfurt geben würde, das würde ja mit mir sehr viel machen. Ja, wir sind, also abgesehen davon, dass wir bundesweit natürlich unterwegs sind, regional auch sehr stark verankert. Und wir haben übrigens eine Zweigstelle in Kassel. Müsstest du wahrscheinlich sogar Personen fragen, die außen vor stehen. Für mich ist unsere Arbeit ja total zentral, für irgendwie die Frage von wie wollen wir eigentlich heute zusammen leben? So, trotz der ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die es gibt. Und wir sind keine Gedenkstätte. Und wir tragen trotzdem das Thema an Frank und die Erinnerung an die Shoah und so weiter. Wir tragen das irgendwie mit. Das ist ein ganz zentrales Thema, aber es ist nicht das Thema. Und wenn man zu uns kommt, dann wirst du nicht, du hast es ja gesehen, du wirst nicht in einen dunklen Raum reinkommen, wenn du jetzt irgendwie erstmal gedenken und erinnern sollst auf eine ganz bestimmte Art und Weise, was irgendwie auch wichtig ist in anderen Kontexten. Aber genau, wir sind keine Gedenkstätte. Es geht schon auch um Erinnerung, aber vor allem um die Frage so, okay, mit Blick nach vorne, was heißt das? Also was können wir irgendwie mit den Dingen heute machen? Wie können wir mit Problemen heute umgehen? Und weiß nicht, wenn die Bildungsstätte Anne Frank nicht in Frankfurt, das ist ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt sage. Ne?
Also, ja, klar, und manchmal weiß man, wenn man andere Leute kommen, also kriegt man auch bei den Rückmeldungen Feedback.
Dann kann man ganz viel erzählen. Ja. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr die Streitbar eröffnet. Jeden ersten Donnerstag im Monat streiten wir über ein hitziges Thema. Und zwar hatten wir im Juni haben wir gestritten über das Kopftuch, sozusagen. Unterdrückung oder Freiheit, Kopftuch. Wir haben über Rassismus oder Racial Profiling, über Rassismus bei der Polizei gesprochen. Pro, Contra, so. Gibt es Rassismus bei der Polizei? Ist das ein strukturelles Problem oder ein individuelles? Wir haben jetzt demnächst im September die Streitbar zum Thema BDS, die antisemitische Boykottbewegung. Und diskutieren nicht über BDS, sondern eigentlich über diesen Beschluss von dem Bundestag, BDS-Bewegungen keine städtischen Räume zu vergeben. Und wie gut ist ein Boykott des Boykotts, sozusagen. Und wir laden immer zwei verschiedene Positionen ein, also ganz explizit nur zwei, pro, contra.
Und unterschiedlich, wirklich unterschiedlich.
Die müssen unterschiedlich sein.
Und das hat beim Kopftuch, wen habt ihr beim Kopftuch eingeladen?
Da hatten wir Rolla Hübsch und Emel Zeynelabidin. Also eine Frau, die 30 Jahre das Kopftuch getragen hat und abgelegt hat. Und Rolla Hübsch, sie ist trägt. Die eine hat das abgelegt, weil sie sich dadurch endlich frei gefühlt hat. Die andere trägt das, weil sie sich frei fühlt, nur weil sie es trägt.
Wahnsinn.
Und weil du gesagt hast, erzähl was von den Rückmeldungen, dann kommen die Leute auch danach und sagen, ey, super, dass ihr das macht. So, ich komme hier gerne her, ich fühl mich hier wohl und es macht Spaß. Ich komme hier raus und habe immer neue, ich bin irgendwie getriggert, ich habe das Gefühl, neue Ideen bekommen zu haben, bin manchmal auch verärgert, aber es ist gut. Also es sind gesellschaftliche Debatten, die geführt werden und man hat hier das Gefühl, ich kann sie sagen, ohne verurteilt zu werden.
Geschützter Raum.
Ja, es ist irgendwie ein öffentlicher Raum, ne? Also geschützt ist er eigentlich nicht, aber sie fühlen sich irgendwie safe hier. Und das wird übrigens moderiert von Hadija.
Okay.
Genau.
Sehr schön. Das finde ich ein gutes Beispiel. Ich würde gleich nochmal zu ein, zwei Beispielen, aber würdest du sagen, mein Thema, nicht Diversity, aber sozusagen Umgang mit Pluralität, gibt es da einen Leitspruch? Also was leitet dich bei diesem Thema? Was ist das, wo du sagst, im Kern ist das, warum ich das mache?
Im Kern ist es, oh, das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich weiß, deswegen bin ich hier.
Warum machst du es denn?
Naja, ich habe, und das merke ich jetzt gerade, dass ich im Kern nicht verstehen kann, wie Menschen sich aufgrund von Äußerlichkeiten, von irgendwelchen bekloppten Merkmalen auseinanderdividieren lassen und nicht menschlich miteinander umgehen. Und ich finde sozusagen jetzt mal, unabhängig von Diskriminierung, überhaupt respektloser Umgang, finde ich, also nicht, dass ich immer total respektvoll, also ich versuche es, aber das und dann auch noch aufgrund, wie wir vorhin hatten, Hautfarbe oder sonst, das kann ich nicht verstehen. Also ich kann es nicht nachvollziehen. So. Und das ist das, was mich die ganze Zeit so beschäftigt und ich will eine Antwort darauf suchen und darauf gibt es erstmal so keine Antwort. Und dann noch Anne Frank, gutes Beispiel, Holocaust. Wir haben so etlich viele Beispiele, was daraus kam. Und denkt man, Zivilisation, irgendwann verstehst du, die Geschichte wiederholt sich nicht und all solchen Mist. So das würde ich sagen. Und das will ich nicht in meiner Familie, das will ich nicht in meinem Freundeskreis und das will ich nicht beruflich und das will ich auch nicht in der Gesellschaft, in der ich lebe. So einfach. Aber ehrlich gesagt, jetzt hast du mich auch ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, aber natürlich.
Das, ja klar, nee, das ist, ja. Also dem kann ich ja auch zustimmen. So im Kern, glaube ich, geht es für mich, ich glaube, ich kann nicht meine Klappe halten. So. Ich muss irgendwas tun, um das Gefühl zu haben, ich trage irgendwie bei. Also es klingt alles sehr kitschig, aber es sind sich so Dinge, ne? Nicht die Welt verändern und so weiter. Aber ich sehe, was passiert. Ich sehe irgendwie, was meiner Familie, was den Großeltern und so weiter passiert ist. Ja, das ist egal, dass es irgendwie in einem anderen Kontinent war, in einer anderen Region und mit ganz anderen Parametern und so weiter. Aber letztlich sozusagen sind es immer Personen gewesen, nicht Einzelpersonen, sondern auch Gruppen, Initiativen, mehrere Menschen, die sich zusammenschließen, die trotzdem auch irgendwie auf Unrecht reagiert haben. So. Und die braucht es überall, also auch im Stadtteil letztlich. Sie braucht es ganz oben irgendwie in größeren Kontexten, aber auch in kleineren, die nicht nur irgendwie dagegen sind, dass irgendwie Unrecht passiert, sondern auch einfach sagen, hey, irgendwie, was braucht es eigentlich? Also kommt mal wieder runter oder naja, kommt mal wieder runter, klingt es ein bisschen verharmlosend, aber immer wieder darauf aufmerksam zu machen, was eint uns eigentlich? Wofür lohnt es sich zu streiten? So.
Genau, ja. Und gab es da irgendwie so ein Leben an Frank vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das so ist, ein Idol, Idolin, wo du sagst, historisch oder auch vielleicht aktuell oder so ein Vorbild vielleicht gibt's.
Die Frage, ich bin immer schwierig. Ich lasse mir auch vorher
Vorbildsfrage?
Ja, die Vorbildsfrage, weil ich Anne Frank war kein Vorbild, um Gottes Willen, das auf gar keinen Fall. Ja. Also ich war nur Fan. ich habe viele Bücher.
Also, warum findest du die schwierig, die Vorbildsfrage?
Ich glaube, weil ich nicht so wirklich ein Vorbild hatte oder habe. Eine Person, die eine ganz, ganz, ganz krasse, wesentliche Rolle spielt und spielte immer schon, war meine Mutter. Oder ist meine Mutter. So. Aber ich weiß nicht, also das sagen würden aber viele sagen, ne? Meine Mama ist mein Vorbild. So.
Macht ja nichts.
Ich denke, dass sie eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und es waren viele andere Frauen, verstorbene Frauen oft auch, deren Biografien ich also gelesen habe. Ich habe also viel auch mit Sophie Scholl mich irgendwann beschäftigt. Gut, das ist jetzt ein Kontext. Ich habe mir jetzt eingefallen, die Biografie von der Frau von Anwar Sadat gelesen. Beim Präsidenten auch Theresa, also es sind jetzt alles wirklich sehr kitschige Beispiele, aber das zumindest Teenagerzeiten, ne? Das waren alles so.
Ich weiß nicht, ob das kitschig ist.
Ja, ein bisschen schon, glaube ich. Aber also gut. Ja, Mutter Theresa hat nämlich viele Beeinflüsse. Aber es sind letztlich oft auch Frauen. Also man muss sagen, es sind, wenn, dann fallen mir nur Frauen ein, wenn es darum geht, welche Personen ich faszinierend fand. Leider keine Männer dabei. Ein bisschen traurig. Aber genau, das zieht sich durch, dass es immer wieder spannende, faszinierende Persönlichkeiten irgendwie gegeben hat, die mich total irgendwie, ja, auf irgendeine Art und Weise doch auch beeinflusst haben.
Also doch. Also vielleicht nicht das eine Vorbild,
genau,
aber
sozusagen
aus Unterschied, also Einfluss. Und wir haben vor dem Interview schon ein bisschen drüber gesprochen, was machst du eigentlich hier den ganzen Tag?
Also, sitze in einem Büro und lüfte mal ein und mal aus. Genau, ich bin die pädagogische Leiterin der Einrichtung hier und habe ein sehr großes Team, das größte Team. Wir haben hier beziehungsweise vier Arbeitsbereiche, Beratung, den Bereich gibt es, gibt den Bereich Kommunikation, worunter alles fällt, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und so weiter und so fort. Und wir haben noch den Bereich Verwaltung. Und der Bereich Bildung ist, wie gesagt, der größte Bereich, dafür bin ich zuständig.
Wie viele Leute arbeiten hier?
Insgesamt sind es über 40 Leute.
In deinem Bereich jetzt?
Nein, in meinem Bereich sind es 13. Genau. Und da alle 13 haben mindestens eine Projektleitung und die sozusagen muss ich alle irgendwie auf dem Schirm haben. Und ich bin zuständig dafür, zu gucken, welche Anfragen reinkommen, wer sie macht. Ich bin zuständig auch für Fundraising mit. Also das machen wir zusammen im Leitungsteam. Es geht viel um. Also ich weiß nicht, ich habe hier genug zu tun, das habe ich jedenfalls überlegt, was ich heute alles gemacht habe, aber es geht ja letztlich auch um langweilige Dinge wie Projektabrechnung und Finanzplan und so weiter und so fort. Aber vor allem auch ja im aktuell zu bleiben. Mhm. Unsere Konzepte, die wir haben, die, das macht man nicht täglich, dass man die erneuert, aber es ist total wesentlich, informiert zu bleiben, informiert zu sein und zu gucken, wo können wir andocken, welche Kooperationen und Allianzen müssen wir schmieden. Gibt es neue Einrichtungen, die sich gegründet haben, Initiativen vielleicht lokal, regional oder bundesweit, wo wir sagen, wir müssen da mitmachen, dann melden wir uns bei denen oder zu uns kommen Einrichtungen und sagen, hey, wir haben gesehen, was ihr macht, wir wollen mit euch was machen.
Und kommt immer mehr wahrscheinlich auch auf euch zu, oder?
Also letztlich ist es eher so, dass die Leute auf uns zukommen, bundesweit auf jeden Fall, eine sehr große Resonanz. Definitiv. Mhm. Also sei es mit Wohlfahrtsverbänden, Caritas, Diakonie, irgendwie mit denen wir viel machen, oder mit Schulen letztlich. Oder was wir jetzt letztlich gemacht haben, stimmt, das ist vielleicht ganz spannend, auch für den Kontext Frankfurt, wir haben eine Vereinbarung mit Fraport, mit dem größten Arbeitgeber hier. Der Betreiber vom Flughafen, Fraport. Und eine Vereinbarung, dass wir mit den Azubis, die dort anfangen, in meinem ersten Jahr hier Workshops machen.
Cool.
Zum Thema GMF, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, zum Thema Rassismus, zum Thema Diversity letztlich. Kannst nennen, wie man es will. Und weil wir festgestellt haben, hey, dieses Thema interessiert nicht nur Schulen, was auch total klar ist.
Das heißt, vorher wart ihr immer, also das ist schon Novum, oder wie?
Novum in dem Sinne, dass die Anfragen gestiegen sind. Ich denke nicht, dass wir das jetzt...
Nee, dass ihr nicht in Schule seid. Sonst seid ihr immer sonst in Schule und...
Nö. Also wir sind schon immer divers in Kommunen auch unterwegs und so weiter, bei Initiativen, bei Vereinen. Klar, das auf jeden Fall. Also ich würde das trotzdem als Novum bezeichnen, wenn so große Unternehmen natürlich sagen, hey, politische Bildung ist irgendwie ein Thema, das ist auch für uns relevant. Und sich dann an uns gewendet haben. Tatsächlich ging es eher um das Thema Radikalisierung. Islamismus, Salafismus und so weiter. Und da verändern sich irgendwie Azubis. Und
Flughafen, ganz wichtig, ja.
Ja, genau. Ja, es ging letztlich um die Azubis selbst irgendwie so. Gut, das war erstmal, das war, aber darum ging es jetzt letztlich nicht mehr. Inzwischen ist es eher darum zu gucken, hey, das Thema interessiert alle. Das ist egal. Und wir hatten dann, ich habe dann die Pilotfortbildung gemacht mit einer Kollegin vom Internationalen Bund zusammen erstmal. Total spannend gewesen, weil wir hatten da irgendwie eine Truppe von Azubis, wo die eine Luftverkehrsmanagement studiert und da eine Ausbildung als Gebäudereiniger gemacht. Und wo klar geworden ist, dieses Thema irgendwie, ne, also Rechtsnationalismus, Rechtsextremismus oder Rassismus, Pluralität, Migrationsgesellschaft, all diese ganzen Themen, Hass und Menschenfeindlichkeit, es ist ziemlich egal, es hat mit allem was zu tun. So, man kann sich da nicht rausreden und sagen, es ist nicht mein Thema. Irgendwie. Und ich mache halt einen großen Ausflug gemacht, nur um zu sagen, also das sind dann im Prinzip neue Zielgruppen, neue irgendwie Kooperationen, die wir da machen.
Total spannend, dass sozusagen auch sowas, was auf dem Weg immer so passieren kann, wenn man im Prozess ist und die Augen aufhält.
Genau.
Und ich habe schon das Gefühl, dass in Frankfurt du hast einen besseren Überblick, was Frankfurt angeht. Was die Arbeit angeht, ihr eigentlich so, würde ich mal sagen, am bekanntesten und auch sozusagen am sichtbarsten seid innerhalb von Frankfurt.
Ja, wir sind ja, würde ich sagen, personell einfach die größte Einrichtung in diesem Bereich.
Ja,
Thema. Und wir haben ein Lernlabor, was seit letztes Jahr wieder eröffnet worden ist. Ganz großartig, kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen. Am Wochenende für Einzelbesucher geöffnet, sonst sind hier täglich Schulklassen. Dann haben wir noch eine Wanderausstellung, die tourt durch ganz Deutschland. Die heißt Mensch, du hast Rechte. Gemeinsam mit einer Kollegin. Mit dem Team hier gemeinsam konzipiert. Und klar, wir machen veranstalten viele Fachtage, wir publizieren auch, ne? Und das ist natürlich letztlich bundesweit alles
zu tun. Aber was ich wirklich faszinierend an euch finde, ist, das habe ich schon vor 2-3 Jahren, als wir zusammenkamen, gedacht, also wie kreativ ihr seid, wie vielseitig und wie streitbar, also sozusagen sehr die Titel, die ihr immer auswählt und sowas, sehr ansprechend und sehr auch für Jugendliche oder überhaupt für ganz viele, also nicht nur für Akademikerinnen oder sonst irgendwie. Und das ist, wie macht ihr, dass ihr da so kreativ seid und dass ihr das, ich finde es wirklich erstaunlich.
Ja, das finde ich manchmal auch erstaunlich, dass es irgendwie klappt und dass es gut läuft. Ich würde sagen, auch das, also wenn man es selbst sagt, klingt es blöd, aber dieses Team ist echt wirklich unglaublich spannend und super cool. In der Leitungsrunde, die ja schon kleiner ist, irgendwie, wo wir zu fünf sitzen, sitzen schon 5 ganz verschiedene Köpfe. Je mehr Leute wir sind, also je geworden sind, haben wir auch viel mehr gestritten hier. Also wir streiten uns viel. Wir machen das konstruktiv, weil wir alle, und das ist das Spannende, man würde sagen, es gibt nie einen Konsens so richtig, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz großen Konsens. Und der ist Genau, also wir sind gegen jede Form von Hass, Punkt. Mhm. Und gegen Einzelpersonen, aber auch gegen irgendwie Gruppen. Und dagegen wollen wir was machen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, da gibt es so viele Uneinigkeiten und Uneindeutigkeiten. Und letztlich transportieren wir unsere Konflikte, das sind keine dramatischen Konflikte, aber unsere Widersprüche, die wir auch haben, über die wir diskutieren, nach außen, weil wir denken, wir sind nicht die Einzigen. Wir leben nicht in einer Bubble. So. Wir sind auch Teil der Gesellschaft. Wir repräsentieren irgendwie auch, wie die Gesellschaft in Frankfurt aussieht, in Deutschland aussieht. Wir sind ein diverses Team, auf jeden Fall, mit unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Altersgruppen und vor allem aber unterschiedlichen Politisierungen und Sozialisationen. Und es bringt echt, also das ist so ein bisschen explosiv.
Ja klar, aber daraus das entsteht bringt, dann...
Ja, daraus genau. entsteht dann die Kreativität, genau.
Total super. Jetzt nochmal sagt, 10 oder 15 Jahre beschäftigt hier?
Also fest warst also ich habe 2013 mit der Projektleitung angefangen.
Okay, genau. Okay, aber schon.
Davor war es dann...
Ja. Jetzt wahrscheinlich würdest du wieder sagen, eine schwierige Frage, eine große Frage, aber wenn du jetzt mal zurückblickst, kann was Aktuelles, kann was Älteres, also schon länger her sein, aber so, ich glaube, Highlights und vielleicht so ein Downlight hinaus. Okay. Jetzt habt ihr ganz viele Highlights, du hast ganz viele schon benannt, aber könntest du sagen, das war so, wo ich, das, also keine Ahnung, manchmal ist ein Highlight, weil ich, man bewirkt etwas, manchmal ist ein Highlight, weil man sich einfach gut fühlt, weil etwas funktioniert, man erreicht Menschen. Mhm. Gab es da etwas, was du jetzt, was dir spontan einfällt und was du hervorheben würdest?
Darüber hätte ich mir vorher mal Gedanken machen sollen. Ich war letzte Woche auf jeden Fall in Paris. Das war eines meiner Highlights.
Was hast du da gemacht?
Da war ich dabei, als der deutsch-französische Medienpreis verliehen worden ist an das Ehepaar Serge und Beate Klaasfeld. Das sind so zwei, das ist ein bekanntes Pärchen, in Anführungsstrichen als Nazi-Jäger bekannt, die viele nach 45 untergetauchten Nazis zu Gericht gebracht haben. Beate Klaasfeld hatte damals den Bundeskanzler Kiesinger 1968 eine gescheuert. Die Ohrfeige.
Die war das?
Ja, genau, die war das, genau. Und denen wurde der Preis verliehen für ihre Arbeit gegen Antisemitismus und so weiter und so fort. Da durfte ich dabei sein bei dem Podiumsgespräch danach.
Cool.
Das war total aufregend, neben denen zu sitzen, so.
Und wie war die Podiumsdiskussion?
Sehr, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Es war ja eine, insgesamt so eine Medienpreisveranstaltung. Ich hatte nicht viel Zeit, aber ich konnte unsere Arbeit vorstellen und es war sehr schön. Also es war sehr, sehr cool. Geil. Eines der Highlights, wenn man irgendwie feststellt, wow, irgendwie hat die Arbeit so viel Wirkung, dass wir eingeladen worden sind, zu vorzustellen, was wir machen. Es gibt viele Highlights. Ich bin bundesweit wirklich, ich habe so viele Fortbildungen schon gemacht, so viele Schülergruppen erlebt. Ich meine, das, was letzte Woche mein Highlight war, ist deshalb mein Highlight, weil das ist nicht, wo ich sonst unterwegs bin. Ich bin nicht mit Kamera oder so Scheinwerfern unterwegs, sondern ich bin eigentlich an Schulen, in Jugendhäusern, arbeite mit Kids und mit Lehrkräften irgendwie ganz konkret, manchmal mit 3 Leuten. Ich war eine Woche davor, hatte ich eine Fortbildung mit 8 Lehrkräften und wir haben gestritten über antimuslimischen Rassismus und Religion und so weiter. Also das ist sozusagen das, wo ich herkomme, was mir einfach Spaß macht. Super viel lerne.
Und kannst du mal sagen, ich meine, so ein Einblick in die Arbeit, also genau, wenn du sagst, das ist eigentlich das, wo du herkommst, was dich ausmacht, wo du ganz viel Expertise hast, was macht diese Arbeit so aus und was passiert da eigentlich und welche, also Schule, wenn Leute Schule hören, Lehrkräfte, vielleicht eigene Erinnerungen und so weiter, schwierig, Rahmenbedingungen und alles, aber wie würdest du das beschreiben?
Also an den Schulen, das ist jetzt mein Beispiel. Das ist ein Feld, aber vorhin erzählt, wir sind ganz vielen Bereichen unterwegs. Was wir an der Schule machen, meinst du? Meinst du das? Ja,
genau. Und diese, vor allem diese Trainings, die du machst mit denen. Was passiert da eigentlich? Okay, gar nicht so den Einblick haben und sagen, Trainings, und haben keine Vorstellung von dem, was in Trainings passiert.
Ja. Also genau. Ich nenne sie übrigens eher so Fortbildung, aber Trainings, aber das ist auch egal.
Ja, Trainings
ist auch wieder egal.
Machen wir nächsten Podcast darüber.
Wie nennt man das eigentlich? Ja. Genau. In den Workshops geht es, es gibt so 2 Ebenen. Das eine ist, bei sich selbst zu bleiben, das andere ist dann, wie mache ich das in der Praxis? Und Selbstreflexion ist ein ganz zentrales Element pädagogischer Professionalität. Deshalb geht es immer auch darum, was hat das Thema eigentlich mit mir zu tun? Oft sitzen Leute da und sagen, hey, die anderen sind das Problem, ich bin hier, um zu wissen, wie kann ich mit denen umgehen? Aber das kann nicht sein, mhm. weil das hat alles was mit allem zu tun. Mhm. So, und diese Erkenntnis erstmal mit reinzukriegen, es hat was mit uns allen zu tun. Ich muss nicht betroffen sein von Rassismus mhm. oder von Antisemitismus, von Diskriminierung oder von Sexismus whatsoever, mhm. um zu verstehen, dass es ein Problem ist. Das kann jeder verstehen. So. Mhm. Ja, auch weiße Menschen können gegen Rassismus was tun, auch Männer können was gegen Sexismus tun, um es ganz mhm. platt zu sagen. Mhm. Deshalb die Frage, was hat das mit mir zu tun und wo habe ich auch meine eigenen Vorurteile und Bilder? Also mhm. wo sind meine eigenen Rassismen, Antisemitismen? Mhm. Ich habe das selbst, mache das ja auch ständig. Mhm. Ich stelle das immer wieder fest, auch im Alltag. Oha, wo erwische ich mich selbst dabei, mhm. dass ich irgendwie kategorisiere und so weiter, mhm. was aber voll normal ist. Es ist jetzt nicht ein Problem, das zu tun, sondern wir versuchen, die Leute zu bewegen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Mhm. Das heißt, wir sind erst bei Ihnen und dann geht es viel um Gesellschaft, gesellschaftliche Analyse. Hm. Wo kommen denn meine Bilder her, die ich so habe? Hm. So, dass ich denke, dass alle Schwarze Rhythmus im Blut haben hm. oder dass Frauen besonders schlecht parken können, was auch hm. immer, dass Muslime terroristisch sind, hm. Das Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Wo kommen diese Bilder her? Und dann blicken wir sozusagen auf gesellschaftliche irgendwie Entwicklungen, Themen oder auch Kontinuitäten, mhm. also historische Kontinuitäten und Brüche, wenn man an kolonialrassistische Bilder denkt und so weiter, wo kommt das her? Und letztlich geht es dann um die Frage des Umgangs, wie gehe ich dann damit um? Mhm. In der Schule ist es ganz einfach, da kannst du sagen, wie gehe ich damit um, wenn Jugendliche du Judo über den Schulhof schreien mhm. oder wenn Jugendliche ein Hakenkreuz irgendwie auf die Klassenliste malen? Mhm. Was mache ich dann denn eigentlich? Mhm. Weil, auch wenn es erstmal simpel klingt zu sagen, hä, ich sag einfach, das geht nicht, so einfach ist das gar nicht in der Praxis. Das fällt vielen schwer. Aber die überwiegende Mehrzahl, würde ich sagen, der Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind ganz großartig, weil sie erstmal überhaupt dieses Bewusstsein empfinden, dazu was machen zu wollen. Viel zu schnell geht es immer so ein Bashing von Lehrern.
Genau.
Die kriegen es nicht hin, das, genau. das Problem sind nur die Schulen, das stimmt überhaupt nicht. Also weil Lehrkräfte eigentlich eine der krassesten Aufgaben, Herausforderungen Absolut. Haben, weil alles, was die Kinder dann vom Nachmittag bis abends zu Hause in der Schule, also Schule jetzt auch, aber im Jugendhaus mit den Freunden in den Social Media mitkriegen, wird dann am nächsten Morgen irgendwie sichtbar in weiß ich nicht wie. Und dann steht die Mathelehrerin da, hat aber eigentlich was anderes vor und dann kommen so viele andere Dinge. Also und die dann sozusagen in Fortbildungen sitzen, die nehmen sich die Zeit, um zu sagen, naja, ich will irgendwas dagegen tun. Und deshalb passiert viel an diesem einen Tag oder an diesen zwei Tagen in den Seminaren. Es geht viel um sie selbst, es geht auch darum, was passiert. Also das, was du denkst, das, was dir passiert, ist auch normal, ein Stück in Anführungsstrichen normal, also im Sinne von, das passiert vielen. Und lass uns gucken, was dich stärken kann dagegen.
Und ist dein Respekt, deine Wertschätzung vor Lehrkräften gestiegen in deiner Zeit, also in deiner Arbeit?
Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie nie hatte oder sowas. Ich hatte das auch immer ein Stück weit aus, selbst irgendwie in meiner Schulzeit. Das kommt, glaube ich, auch von meiner Mama wieder, die Selbstlehrerin.
Ach stimmt, ja.
Irgendwie und ich finde sowas wie und großen Respekt vor Lehrkräften generell.
So.
Genau, ich denke, sie war nie wirklich weg oder so, die Wertschätzung, die ich diesem Job irgendwie gegenüber habe und so weiter. Natürlich bin ich oft enttäuscht und denke mir, oh Gott, wirklich, hat das jetzt gerade die Person gesagt. Aber ich schätze sehr, dass die meisten Schulen einfach bereit sind, was dagegen zu tun. Von mir ist auch erstmal nur hinhängen, dass die Schule ohne Rassismus sind, aber sich damit auch verpflichten, eigentlich dran zu bleiben. Und dann gibt's Ups and Downs, es gibt diese und jene Lehrkräfte whatsoever. Aber letztlich ist das etwas, was ich, genau. Also letztlich würde ich sagen, bin ich nicht genervt von denen.
Sehr gut. So. Wir sind so in dem letzten Viertel so von dem und da würde ich gerne nochmal so das eine ist zurückblicken und das andere ist nochmal das Öffnen für Gesellschaftspolitik, was wir am Anfang schon bei der Einstiegsfrage hatten. Aber vielleicht erstmal rückblickend, du hast eine lange Erfahrung und eine lange Zeit in diesem Job. Was macht dieser Job oder was hat dir diese Arbeit mit Pluralität und all das, was du heute schon beschrieben hast, was macht das mit dir? Was hat es dir gebracht? Also was ist so eigentlich, wo du sagen würdest, naja, ich könnte auch Controllerin sein und so, es macht ja schon einen Unterschied, aber weil, wie du selbst beschrieben hast, es ist ganz viel Arbeit an einem selbst. Mir fällt zum Beispiel dadurch auf, meine eigenen Bilder, die ich immer wieder habe, viel stärker als davor. Also und gerade jetzt auch, wenn ich nicht im Stress bin, merke ich krass, wie immer, also wo ich, ich sehe nur ein Symbol, ich sehe nur irgendetwas und gleich kommen Bilder und die Vorurteile kommen hoch. Das ist so wie bei mir, aber was hat dir die Arbeit gemacht? Was bringt sie dir? als Mensch?
Sehr viel. Also ich würde sagen, gerade im ständigen Austausch mit Menschen zu sein, hat mich, auch das wirklich zu sagen, ganz, ganz viele verschiedene, also viele neue Perspektiven, Identitäten, wirklich Lebenswirklichkeiten immer wieder, diesen immer wieder zu begegnen und sind auch eine Herausforderung für mich immer wieder, was Neues kennenzulernen und sich darauf einzustellen. Es ist sehr viel mit Spaß und Freude verbunden. Mhm. Sehr, sehr viel. Ich habe super viel Spaß daran, was ich mache. Ja. Ich glaube, ich kann mich an keinen Morgen erinnern, wo ich gedacht habe, oh nein.
Ehrlich, wie geil ist das denn, ja.
Das ist echt, würde ich sagen, total Riesensegen, ein Privileg tatsächlich irgendwie, eine Leidenschaft irgendwie, die man irgendwann gefunden hat, dann auch in das Berufliche zu übersetzen oder dort tragen zu können. Du hast gefragt,
was hat es mit dem welchen Einfluss?
Ja, also tatsächlich, und das ist letztlich weg von diesen ganzen Themen, Rassismus und so weiter und so fort, zu sagen, es geht doch eigentlich nur darum, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Mhm. Ich glaube, da kommt auch so meine sehr, ich würde sagen, überhaupt nicht religiöse, aber vielleicht spirituell religiöse, wie auch immer seid ihr, wo ich sage, genau, das ist das Wichtigste, dass wir glücklich sein und miteinander klarkommen. Mhm. Und am Ende des Tages ist mir das egal dann, ne? Wie nenne ich was? Darf ich noch diesen jenes sagen? Ja, dann sag doch, was du willst. Dann sag doch halt Migrantenkinder, sag doch halt auch, wenn das mir egal. Aber irgendwie zu gucken, wir haben doch trotzdem eine gemeinsame Basis und die ist gut, miteinander klarzukommen. Und ich denke sozusagen, also das ist etwas, ich glaube, das ist eines der Ziele, ne? Nicht zu sehr an so Kleinigkeiten irgendwie rumzuhangen, sondern das große Ganze zu entdecken. Und es bringt mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, ja, das läuft ganz gut. Also es läuft irgendwie gut, irgendwie mit Personen darüber zu sprechen, mit Menschen dazu zu arbeiten. Und
aber ich meine, genau das ist, also das auch auf der einen Seite, wenn du beschreibst, und das könnte ich auch so beschreiben, in den Trainings, in den Konstellationen, in denen wir zusammenarbeiten, funktioniert es ganz gut. Und jetzt gucken wir aber nach draußen, in die Gesellschaft, in die Politik, würdest du das dann genauso beschreiben? Also so, und also wie siehst du sozusagen, deine Arbeit ist das eine, es läuft, es funktioniert, kriegt mehr Aufträge, das ist so, es ist viel sichtbarer und so weiter. Aber wir haben gesellschaftliche Entwicklung, die ja überhaupt nicht in die gleiche Richtung geht.
Voll, naja, und deshalb warum ist die Frage, warum ich das mache, vielleicht auch, was ich auch nochmal ergänzen sollte, ist das Gefühl der Verantwortung, was ich sehr stark empfinde, und ich weiß nicht, wer mir die Verantwortung gegeben hat, aber so, dass ich mir selbst letztlich, aber Verantwortung zu tragen für ja, gesellschaftliche Entwicklungen, weil ich Teil der Gesellschaft bin und weil ich irgendwie was dagegen machen muss und auch was dagegen machen kann. So. Und um hinterher, also was heißt hinterher, um immer sagen zu können, so egal in welcher Phase ich jetzt bin, so ich habe was, also ich habe beigetragen, ich habe irgendwie versucht, etwas zu tun. Und naja, die Entwicklungen natürlich, ich weiß nicht, ob die mich so traurig machen, das hattest du ja auch nochmal beschrieben, ne? Ob die mich, natürlich ist es unser tagtägliches Thema, irgendwie zu gucken, okay, was ist jetzt passiert, irgendwie ein neuer Anschlag da und jetzt mit Lübcke zum Beispiel, mit dem Mord. Natürlich bin ich irgendwie empört, überrascht bin ich irgendwie nicht, denn ich habe das Gefühl, das ist etwas, womit wir in verschiedenster Form immer wieder die ganze Zeit zu tun haben. Ich glaube, es muss einfach kontinuierliche Arbeit sein, kontinuierlicher Kampf sein. Ich kann dir aber gar nicht so gut beschreiben, warum mich das nicht runterzieht oder sowas. Es zieht mich einfach nicht runter.
Nicht? Nö. Das ist interessant.
Es zieht mich, überhaupt nicht. Also was mich runterzieht, ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich einen Platten habe oder sowas. Also, das ist nicht das Ding. Ich würde eher sagen, es fordert mich nochmal heraus. Und ich denke mir, wir sitzen dann auch hier am Tisch, genau hier tatsächlich. Wir überlegen, gut, okay, was machen wir jetzt da draus? So, lass uns doch eine Veranstaltung machen dazu und so weiter. Natürlich verändern wir damit nicht die große weite Welt.
Aber vielleicht, um das nochmal zu beschreiben, was ich meine ist, und dann ist natürlich, wie gehen Menschen damit unterschiedlich rum? Ja. Aber was ich, also Aufstieg AfD ist eine. Dann gucken wir sozusagen aber auch außerhalb von Europa, dass da schon viel länger und viel größer bis in die Regierung hin, dass sie ankommen. Dann guckst du über den Teich bei Trump, dann siehst du den Brexit, dann denkst du, so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Menschen viel offener und hemmungsloser auch menschenverachtende Dinge sagen, genau. Und nicht nur Social Media, sondern darüber hinaus, dass es mehr zu Übergriffen kommt und all solche Sachen. So, und das ist das, was ich meine mit der Beschreibung und denke so, und jetzt Naika Fobutan beschreibt das mit präfaschistischer Ära. Und vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, was ein Schwachsinn. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, also ob das alles so gut ausgeht. So, das ist das, was ich so beschreibe und dann denke ich mir so, okay, trotzdem die Arbeit weiterzumachen, aber also die Wirkung von dem, was wir meinen, jetzt ist nicht, jetzt habe ich nicht die Idee, dass meine Arbeit dazu bringt, dass das alles nicht mehr da ist, aber es ist noch schwieriger, Verbündete zu finden und sozusagen breites Echo, auch Öffentlichkeit, medial und so weiter zu finden.
Ja, wobei, würdest du, also ich meine, die Frage ist, und jetzt?
Ja.
Wir können das jetzt alles beschreiben und sagen, genau, was sind die Entwicklungen, auf jeden Fall, Trump und Co. und so weiter und so fort, Orban, überall ganz schlimm, nicht nur hier. Okay.
Dann beschäftigst du dich
auswandern.
Gar nicht.
Ja, also ich meine, aber da ist, wo auch immer ich auswandere, ist es dann besser irgendwie und will ich das überhaupt? Nö, ich will ja auch gar nicht auswandern. Darüber, weil das erzählen mir ja viele, gerade viele Menschen of Color, Deutsche of Color, die sagen, ich kenne kaum noch jemanden, der über Auswandern nicht nachdenkt.
Echt?
Hä? Also warum? Okay, also direkt auswandern, nein, ich weiß nicht. Also ich habe voll Respekt davor, wenn Leute das irgendwie sagen, ich kann das einfach nicht aushalten, das ist mir zu viel, irgendwie, was hier gerade passiert. Aber ich würde vielleicht auch hier wieder die andere Seite sein, andere Seite der Medaille sehen. Es gibt immer mehr Bündnisse, es gibt immer mehr Allianzen, also der Schrei nach, jetzt müssen sich noch Queer und LGBTQI und die und jenes und so weiter, Muslime, queere Muslime, blibablub. Also ich meine, das wird doch immer größer und komplexer und dieses Hybride, was ich eingangs meinte, wird doch eigentlich viel deutlicher, auch wenn es 80% der Gesellschaft eigentlich nicht versteht, wenn es sogar 90. Aber das fängt, also wir sind mehr und teilbar und so weiter und so fort. Also ich finde, es wäre eine gleichzeitig, sozusagen auch eine immer größere Solidarisierung statt. Gerade weil es diese Entwicklungen gibt, die du beschrieben hast. Und wo ich mir denke, ja genau, es läuft halt alles parallel.
Das muss ich noch fragen in dem Kontext, weil ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber ich habe jetzt auf eurer Homepage heute nochmal gesehen, dieses Buch, Identitätspolitik.
Triggerwarnung,
Identitätspolitik. Wann ist es rausgekommen?
Das ist vor kurzem rausgekommen.
Cool, sehr schön.
Im Mai.
Perfekt. Warum habt ihr das Buch geschrieben und um was geht es da eigentlich?
Wir haben das Buch genau deshalb geschrieben, eigentlich gut, dass du es erwähnst. Weil wir, genau, wir reden alle vom Rechtsruck und von den Problemen. So, wie gehen wir dann damit um? Identitätspolitik wird oft, oder linke Identitätspolitik wird oft als ein Grund gesehen. Das ist der Grund, warum Rassismus, Antisemitismus und der Hass gegen Minderheiten wieder so gestiegen ist, weil diese ganzen Minderheiten angefangen haben, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Und das wird so ein bisschen bashing, bashing-mäßig wird das die Identitätspolitik genannt. Also ich würde sagen, es ist eher negativ behaftet, damit ganz klar zu sagen. In den USA, so Mark Miller hat ja irgendwie das nochmal, hat fast schon, so könnte man sagen, die Identitätspolitik als verantwortlich erklärt für den Aufstieg von Trump oder von Rechtsnationalisten. Und so gibt es ähnliche Argumentationen überall in Europa, auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Naja, und wir haben gedacht, naja, das ist so ein bisschen lame zu sagen, die Identitätspolitik ist daran schuld, dass das Rechte wieder irgendwie mehr Zustimmung bekommen. Aber kann da nicht auch was dran sein? Um nicht letztlich die Bedürfnisse von Minderheiten als schuldig irgendwie sozusagen zu erklären, um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Das ist total richtig und wichtig und notwendig, natürlich. Also klar, dafür stehe ich und arbeite ich auch, ist gar keine Frage. Marginalisierte Positionen, also wenn es auch um Frauen geht, wenn es um Muslime geht, um Schwarze und so weiter und so fort. Also diese, dass sich diese Gruppen, die gar nicht homogen sind, ne, aber du weißt, wie ich es meine, dass sie sich äußern, dass sie Bedürfnisse einfordern, ihre Rechte letztlich, ist klar, ist ein Muss auf jeden Fall. Aber wann geht es eigentlich nur noch um zum Beispiel Wordings? Wen darf ich denn wie nennen? So. Und wer kann mit wem und wer nicht? Und sozusagen, wenn ich jetzt aus Versehen doch mal Mohrenapotheke sage und so weiter, werde ich dann, bin ich dann nicht mehr eingeladen. Ich habe dann doch Menschen mit Migrationshintergrund gesagt oder Indianer gesagt. Oder
hast du das Gefühl, dass das teilweise so gebasht wird oder sozusagen, dass man in der Ecke und nicht mehr eingeladen wird?
Wahrscheinlich ist es doch so ein Bubble-Thema, so einer bestimmten Blase schon. Ja. Wobei natürlich diese Themen auch größere Resonanz finden. Ne? Also das Thema Kritik am Islam zum Beispiel. Also wo viele sagen würden, man kann den Islam nicht kritisieren, das ist immer rassistisch. Und wir sagen, natürlich kann man den Islam kritisieren. Es gibt Rassismus gegen Muslime, aber es gibt auch sowas wie eine Kritik am Islam. Und die darf es auch geben, die muss es geben. Oder Kritik an Israel. Also Timmermans oder BDS, ne, die Bewegung. Auch, es sind so Beispiele, wo die schon, würde ich sagen, auch ein bisschen Mainstream diskutiert werden. Das Thema Unisex-Toiletten.
Ja.
Ne, was macht ein Transgender-Person im Einkaufszentrum? Gehe ich jetzt auf die Toilette für Männer oder für Frauen? Was mache ich damit? Und dass man irgendwie sagt, hey, das sind doch überhaupt nicht die wichtigen Fragen. Die wichtigen Fragen sind doch eigentlich andere. Also das ist, würde ich sagen, die Kritik an Identitätspolitik.
Ich war vor 2 Wochen bei der Lesung von Joachim Gauck hier in Frankfurt. Und ich habe mich schon sehr darüber geärgert, über das Buch und auch über so ein paar Sachen, also bei vielen würde ich sagen, ja, das ist eine gute Beschreibung, aber gerade wenn es um das Thema Migrantinnen und so weiter drauf zu sprechen, finde ich, dass der da wenig differenziert ist, wie er bei den besorgten Bürgern ist. Ja. Auch da sagt er, ja, die sind nicht alle gleich und so. Und da war auch, hat der Moderator eine Frage gestellt und meinte, na, reden bin ich mittlerweile viel zu viel über die dritte Toilette und das dritte Geschlecht und geht es nicht nur darum und genau, er hat gesagt, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit über dritte Toilette in der Schule, wenn wir sehen, dass sozusagen total verwahrlost teilweise Schulen sind und so weiter und warum geht das nicht im Vordergrund? Also die Frage, du nimmst nicht so wahr, dass diese Themen einfach Überhand genommen haben und deswegen manche sagen, ich verstehe die Diskussion gar nicht und es geht gar nicht mehr um mich, auch wenn ich weißer deutscher Mann bin.
Doch, also wir sehen das ja als ein Problem. Beziehungsweise, ich finde das eigentlich eine spannende Frage, die er eben gestellt hat. Also warum reden wir nicht über die verwahrlosten Schulen? Wichtig ist für uns zu sagen, ja, keine, in Anführungsstrichen, Opferkonkurrenzen anzunehmen. Zu sagen, das ist jetzt wichtiger als das andere, wir müssen erstmal das klären. Wobei hier klar ist, die Schule muss erstmal in einem Zustand sein. So, das ist doch irgendwie klar. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit der dritten Toilette zu tun. Das ist ein anderes Thema. Beziehungsweise, genau. Da geht es eigentlich...
Kein Entweder-Oder.
Es gibt kein Entweder-Oder. Und letztlich könnte man auch sagen, naja, klar, es geht erstmal darum, dass das Gebäude überhaupt steht. Also, das ist irgendwie unterschiedlich. Und viele haben sich verabschiedet von diesem Diskurs auch. Ne? Viele sagen, ich weiß gar nicht,
worum
es geht.
Genau.
Und dann kriegt man wahrscheinlich nur irgendwie gefiltert irgendwie mit.
Ja.
Menschen fordern eine dritte Toilette und dann wird es aufgenommen wie mit, ja, haben wir nichts Besseres zu tun, als über eine dritte Toilette zu streiten. Wo dann vergessen wird, worum geht's eigentlich so irgendwie. Und es geht nicht darum, dass das, das ist das Wichtige übrigens, dass Menschen vorgeworfen wird, ihr habt ja Privilegien, ihr wisst, ob das ihr, in dem Beispiel zu bleiben, du weißt, ob du Mann oder Frau bist, deshalb weißt du, auf welche Toilette du gehen kannst. So, das ist kein Privileg, das ist mein gutes Recht. Und was sozusagen Transgender-Menschen wollen, ist einfach nur ihr Recht. Sie fordern eigentlich nur ihre Rechte ein. So, sie wollen auch das Recht haben, kein Problem haben zu müssen, welche Toilette sie gehen irgendwie. Und das nicht einzuteilen in ihr habt die Macht, ihr seid die Privilegierten, wir sind die Marginalisierten, sondern irgendwie eine andere Sprache zu finden, ist etwas, das ist ein Thema von diesem Buch, wo es um ganz viele solcher Themen geht. Also wann es wird sozusagen Schluss gemacht mit Politik und wann geht es eigentlich nur noch um Mimimi und sonst wie, sondern, also wo vergessen wir eigentlich, dass es ein demokratisches Bedürfnis ist, irgendwie so, was völlig legitim ist.
Absolut. Ich würde nochmal ein Thema nochmal, weil eine Idee ist auch immer, über die unterschiedlichen Diversity-Dimensionen zu sprechen und das Thema Religion hat ja bei euch einen großen Raum ein, ihr habt da eine starke Kompetenz und die Frage, du hast am Anfang beschrieben, also wieso ist es eigentlich so aus deiner Sicht, die sich sehr viel mehr damit beschäftigt, als ich das tue, warum hat Religion vielleicht seit dem 11. September, ich weiß es nicht, so großen Raum eingenommen? Warum reden wir so viel eigentlich über Religion, wenn eigentlich immer weniger Menschen in Kirchen, Moscheen und so weiter gehen?
Ja, das ist das Projekt, das ich hier dann gestartet hatte, zu diesem Thema, beziehungsweise welche Rolle spielt eigentlich Religion? Da kann man so viel darauf antworten. Das eine ist irgendwie, durch die Trennung sozusagen von Religion und Staat. Also, das geht jetzt sehr weit zurück. Aber was klar ist, durch den staatlichen irgendwie Funktionsverlust irgendwie von Religion, heißt es nicht, dass Religion insgesamt irgendwie verschwunden ist, sondern es hat, im Prinzip hat, dieser Slogan Religion ist Privatsache, die Individualisierung von Religion gestärkt. Religion ist nicht komplett verschwunden, überhaupt nicht, gerade in Deutschland nicht. Also wir sind kein narzisstischer Staat, unsere Kanzlerin gehört der Christlich-Demokratischen Union an. Von mir aus kann man es nennen, das kulturelle Christentum, wie Birgit Rummelsbacher sagt, es sind keine bewussten christlichen Werte mehr, aber Religion ist nie so richtig verschwunden gewesen. Und Also Jürgen Habermas zum Beispiel bezeichnet es als postsäkulare Gesellschaft. Und mit dem Term arbeiten wir auch viel. Zu sagen, postsäkular heißt, wir haben diese Phase der Säkularisierung schon jetzt hinter uns und wir sind jetzt in der Phase, wo es zwei gleichzeitige Entwicklungen gibt. Das eine ist, dass immer mehr Menschen säkularer werden, aus der Kirche austreten zum Beispiel. Dass viele Muslime auch irgendwie, ne? Es gibt den Term säkulare Muslime, den gab es auch noch nicht schon immer. Diese Säkularisierungstendenzen gibt es und gleichzeitig gibt es eine Resurgence of Religion. Es gibt immer mehr Hinwendungen zu Religion. Das hat mit Migrations- und Fluchtbewegungen zu tun, wo man sagen muss, ja klar, auf jeden Fall. Also das, auch unsere Gesellschaft hat sich verändert, durch den Zuzug von Menschen, die viele Religionen, religiöse Zugehörigkeit mitbringen, mitgebracht haben und von mir schon lange hier sind, aber das hat irgendwie das Thema religiöse Vielfalt auf jeden Fall nochmal blicken. Also da muss man anders auf dieses Thema blicken. Und genau, deshalb war das, also im Prinzip ist das eine wesentliche Erkenntnis irgendwie, zu gucken, Religion ist nicht wirklich verschwunden, das ist schon immer da. Und mit 9/11, das würde ich vielleicht, für viele Momente ist das eine Zäsur so, für viele Themen. Viele haben beschrieben, also gerade in der Rassismusforschung, also mit Schumann, Ringspielhaus und so weiter, wie sich, wie die Muslimisierung der Integrationsfrage, oder die Muslimisierung der Migrationsfrage und so weiter, ja. Also, dass wir Gastarbeiter hatten, Ausländer, Fremde, und irgendwann waren es dann halt die Muslime, wo die italienischen Gastarbeiter plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben und so weiter. Warum eigentlich? Also, so, das ist ein eigenes Thema, aber, zu sagen, dass die Fremden der rassistisch andere oft der Muslim ist, heute. Unabhängig davon, ob er religiös ist oder nicht. Und so reden wir viel über das Thema, ne? Religion, gefährlich oder nicht, der Islam. Wir reden wenig über das Judentum, wir reden, wenn es irgendwie um Juden und Jüdinnen geht, eher viel um das Thema Israel und so weiter. Viele andere Religionen werden kaum bis wenig thematisiert. So, es gibt bei der Bertelsmann-Stiftung auch so eine Darstellung, was sind die mächtigen Narrative irgendwie von den verschiedenen Religionen, und da guckt man, welche Religion wird positiv assoziiert, welche negativ und so weiter. Und mit diesem Thema haben wir uns eigentlich auseinandergesetzt in diesem Projekt und haben dann vor allem mit reingebracht, also uns geht es nicht um einen interreligiösen Dialog, uns geht es überhaupt nicht darum zu gucken, wir stecken jetzt mal einen Jüdin, eine Muslimin und eine Christin zusammen in eine Klasse und sprecht mal, was ihr gemeinsam habt und nicht. Das machen wir nicht, das machen andere irgendwie Einrichtungen, das macht der Rat der Religion, das ist super, aber es ist nicht unser Konzept, das ist nicht unsere Herangehensweise. Wir reden viel eher über religiöse Zugehörigkeit als Markierung, die ein Jugendlicher, der muslimisch geboren ist, einfach mitbringt, weil er in Anführungsstrichen muslimisch aussieht oder einen muslimisch klingenden Namen hat. Das gilt auch dann für andere Jugendliche. Einen jüdischen Namen in Anführungsstrichen und so weiter und so fort. Also wo Religiosität überhaupt keine Rolle spielt, also die Ausübung der Religionspraxis spielt oft keine Rolle, aber ich werde von anderen oft so gesehen als, du bist doch das und das, du bist doch dies und jenes und so weiter. Und dann führt natürlich, wenn ich markiert bin oder wenn ich markiert werde, führt sozusagen diese Markierung auch zu gegebenenfalls, also eine Fremdzuschreibung kann immer zur Ausgrenzung und zur Benachteiligung führen. Und das ist sozusagen die Schiene, über die wir uns dann mit dem Thema hier auseinandergesetzt haben.
Ich will es nochmal an einem Beispiel, vielleicht auch noch ein zweites festmachen, um das mal konkret zu sehen. Ich meine, das eine ist, über was wir häufig immer wieder sprechen, ist muslimischer Antisemitismus. Jetzt ist das sozusagen hier wahrscheinlich irgendwie, werdet ihr häufiger, was das angeht. Ich weiß gar nicht, ob du zum Beispiel häufiger angesprochen wirst, was machst du eigentlich als Muslim im Anne-Frank-Haus? Ist das eine Reaktion, die du ab und zu bekommst?
Ja. Oh ja, ich habe ganz tolle. Das erste Mal habe ich das gehört, als ich hier angefangen habe, die Gruppen zu machen, als ich in der 11. Klasse war. Also das kommt total oft.
Okay.
So, aber wie schön, dass gerade sie als Muslim hier zum Thema Anne Frank arbeiten und so. Und das habe ich damals nicht verstanden. Das muss ich offen ehrlich sagen. Das war alles, also wirklich über die Fremdzuschreibung kennengelernt, was für Zuschreibung, also was für Vorteile es eigentlich gibt, und viel über meine eigene Community auch kennengelernt. Ja. Ah ja, okay. Die haben ein Problem mit Antisemitismus. Genau, nee, das wird immer so ein bisschen, also ätzenderweise als ein Musterbeispiel gesehen, so soll es nicht sein. Ich mache das nicht, weil ich muslimisch bin. Um Gottes Willen.
Hatte also, deine Biografie und das, was du erzählt hast, ja auch gezeigt.
Natürlich spielt alles immer eine Rolle, aber das ist nicht der Punkt. Aber genau, muslimischer Antisemitismus ist ein Dauerthema, ist in den letzten 2 Jahren geworden. Es gab ja mehrere Vorfälle, die an sich nicht neu sind von dem Vorfall her. so oder vom Hergang, weil sowas ist auch in den letzten Jahren öfter passiert, aber es ist halt
nur Flaggen verbrannt werden und so.
Genau, ja. Oder das Mobbing irgendwie. Mhm. Oder, also es waren muslimische Schüler, die einen jüdischen Schüler gemobbt haben, mhm, in Berlin zum Beispiel. Mhm. Und er hat dann die Schule verlassen. Mhm. Wir hatten auch vor 10 Jahren in Hessen hier so einen ähnlichen, mhm, Fall. Also da wollte die Familie nicht so ins öffentliche Radar und so weiter. Mhm. Also deshalb, irgendwie diese Fälle gibt es schon oft, mhm, und das Thema ist überhaupt nicht alt. Mhm. Überhaupt nicht alt. Heißt neu. Also es ist nicht, mhm, alt, genau. Es, mhm, ist irgendwie schon immer auch da. Und ja, also klar, ich werde oft angesprochen da, mhm, auch mit, wie, mhm, ist es denn? Ich hatte ein Interview mal, das war ein Live-Interview, mhm, im Radio. Das war echt interessant, weil es sollte darum gehen, was machen wir jetzt mit dem Thema Antisemitismus, mhm, und wie gehen wir dann um mit dem Thema muslimische Jugendliche. Und die Moderatorin, wie gesagt, es war live. Mhm. Die Moderatorin hat die erste Frage, die sie stellte, ist, naja, hallo Frau Schemau, Sie sind die pädagogische Leiterin, und dann, Sie sind ja auch Muslima. Was haben Ihre Eltern Ihnen eigentlich beigebracht? Und ich so, also das war echt total absurd. Und das war, wie gesagt, ich sag's nochmal, live. Ja. Hab dann so kurz innegehalten und hab gedacht so, okay, was ein Scheiß. Ja. Aber gut, das passiert dann halt. Ja. Sowas, ja, bringt es dann halt, ja, mit sich dann, ja, wenn man noch andere
macht. Aber wie würdest du auch reagieren, dass sozusagen dieses, auch zu Recht, teilweise dieses, aber teilweise auch Hypen von, dass vor allem der muslimische Antisemitismus der schlimme ist und der zugenommen hat und das sozusagen vor allem bekämpft werden muss.
Ich würde sagen, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin eher genervt davon, wenn man immer wieder sagt, wir dürfen nicht darüber reden. Mhm. Weil Muslime sind ja auch selbst Opfer von Rassismus, mhm, und wir dürfen sie nicht als Täter definieren, weil sie sind Opfer. Das stimmt, aber auch ein Opfer kann Täter sein. Auch, weiß ich nicht, eine behinderte Frau kann auch irgendwie sexistisch sein und ein schwarzer Mann kann auch irgendwie egoistisch sein. Also, das sind zwei blöde Beispiele, aber ich wollte sagen, jeder kann alles sein, so auf jeden Fall. Und dass Muslime antisemitisch sein können, ist jetzt auch irgendwie, das ist jetzt erstmal kein Drama. Dass wir so viel darüber geredet haben, hat schon noch was damit zu tun, weil plötzlich so eine Sensibilisierung dafür da war, ey, Moment, wir müssen was dazu machen. Mhm. Wir haben ein Problem mit Antisemitismus unter Muslimen. Klar kritisiere ich diesen externalisierenden Fokus, so sind die anderen. Das hat dann nichts mehr mit uns zu tun, mit der deutschen weißen Gesellschaft, die sich sozusagen viel zu sehr und stark kritisiert gefühlt hat. Und dadurch wird die Störung jetzt, die irgendwie gesagt hat, oder die gesagt, die versucht dann dadurch irgendwie das Problem auf andere zu legen. Mhm. So, das ist natürlich ein Problem, und was damit natürlich auch passiert ist, wenn dadurch Rechte auch das instrumentalisieren. Mhm. Also die AfD zum Beispiel bezeichnet sich als Israel-Freunde, mhm, und haben eine ganz klare islamfeindliche Agenda, ganz, ganz klar, braucht man nicht drum reden, sind auch ganz klar antisemitisch übrigens, aber instrumentalisieren dann dadurch das Thema Antisemitismus, mhm, für ihre eigenen Zwecke nehmen, mhm, und sagen, keine Muslime mehr nennen. Für mich ist es irgendwie ganz klar, dadurch, dass ich vielleicht auch noch einen eigenen Bezug habe, natürlich gibt es ein großes Problem. Also Israel-Hass, die Feindschaft gegen Israel ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist, kann man, also wer sich damit auseinandersetzt, auch mit dem Islamismus übrigens, wird sehr schnell herausfinden, das Feindbild Israel ist ganz zentral und wesentlich. Mhm. Und islamistische Narrative, islamistische Bilder haben sich sehr weit verbreitet in der muslimischen Community insgesamt, mhm, und zwar in den mehrheitlich islamischen, mhm, Ländern. Und viele dieser Länder sind Herkunftsländer von Jugendlichen, von den Großeltern und Eltern der Jugendlichen, die heute hier leben. Mhm. So, und deshalb ist es total banal, einfach auch diese Feststellung auch auszusprechen und zu sagen, klar, die kennen vielleicht andere Formen von Antisemitismus als irgendwie Peter und Eva hier, mhm, oder sowas. Mhm. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Aber zu sagen, die sind das einzige Problem, das ist natürlich, also darüber sind wir uns alle schon immer einig zu sagen, natürlich stimmt das nicht. Ja. Die Straftaten sind vor allem von rechter Seite und so weiter. Letztlich aber, gut, muss man das im Verhältnis sehen. Wie viele Muslime leben hier, und dafür gibt es auch vielleicht auch viele Anschläge. Gut, aber von Zahlen halte ich nicht viel. Ja, ja. Für mich ist ganz klar, es ist ein Thema, was man aufgreifen muss. Ich arbeite viel mit muslimischen Jugendlichen dazu. Also wirklich in geschützten Räumen.
Sehr schön.
Um zu sagen, hey, ich nehme auch eure Rassismuserfahrungen ernst, aber das ist kein Freischein für andere Sachen. Und ich habe die krassesten Sachen erlebt. Also da sagen Jugendliche so Sachen wie, Es waren Geflüchtete aus Afghanistan, die gesagt haben, naja, wir sind von den Taliban geflüchtet, aber hinter den Taliban stecken auch die Juden. Oder Starbucks, Facebook, alles für Juden, was machen wir jetzt? Also ich meine, es ist klar, die Welt ist in den Händen der Juden und so weiter und so fort. Wir hatten hier einen Jugendlichen, der gesagt hat, ich habe Videos gesehen, in Israel werden palästinensische Frauen einfach auf der Straße erschossen und so weiter. Also es ist weit verbreitet und es ist grundsätzlich steht die Frage auf dem Raum, naja, eigentlich, dass es Israel überhaupt gibt, ist ein Problem.
Ja.
Und das ist nicht etwas, was sie irgendwie sich, also was sie neu irgendwie irgendwo hier kennenlernen, sondern oftmals auch als Normalität mitnehmen, mitkriegen. Also meine Eltern kommen auch aus einem Land, wo auf dem Pass irgendwie früher noch stand, dieser Pass ist überall gültig, außer in Israel. So, jetzt kommen mal den Teenager irgendwie dazu in Berührung zu sagen, aha, warum eigentlich? Und das unterfrage ich vielleicht gar nicht großartig. Also ich habe es gemacht, so, aber für viele ist es dann noch ein Stück weit Normalität.
Genau.
Das ist irgendwie ein Land, da ist es schwierig, so darf es dieses Land überhaupt geben. Und hier würde ich sagen, genau, also wir gehen eher auf Konfrontation, damit auseinandersetzen, aussprechen und sagen, gut, okay.
Wie sind die Reaktionen? Wie ist das?
Unterschiedlich. Also es gibt ganz viele, die kommen wieder und sagen, ey, es war super cool, hat voll viel Spaß gemacht. Es gibt viel Offenheit irgendwie und es dauert aber, bis die entsteht. Also es muss ein Vertrauensverhältnis da sein, dass die Jugendlichen auch sagen, ey, Moment, okay, ich kenne es übrigens auch von. So und oder übrigens denke ich auch, das, was mit den Palästinensern passiert, ist auch irgendwie nicht in Ordnung und so und machen auch absurde Vergleiche mit der NS-Zeit. Und da muss man im Gespräch bleiben. Das ist ein Prozess. Ich würde nicht sagen, dass wir das wegkriegen, so. Das ist ja auch ein Thema überall. Aber viel damit, vor allem diese Frage, was bringt dir das, wenn du das jetzt denkst und weißt?
Genau.
Also, okay, dann sagen wir Facebook, Starbucks, okay, gehört alles Juden von mir aus. Ich glaube dir alles, was du sagst. Was verändert das in deinem Leben so? Und da kommt man eher dann auf so Sachen, naja, gut, heißt, also das mache ich jetzt sehr in einer kurzen Version erklärt, heißt im Prinzip, ich kann ja nicht viel in meinem Leben ändern, weil das kontrolliert und macht eigentlich jemand anders da hinten. Und das heißt, es hat viel mehr was mit mir selbst zu tun, mein antisemitisches Weltbild als wird. Und dann gibt es auch Jugendliche, die mal aufgestanden und gesagt haben, Frau Schema, gut, Sie arbeiten ja auch für die Juden. Deshalb können Sie mir jetzt auch nicht viel weiterhelfen. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja.
Oder auch sowas wie, ah, schade, Sie sind halt echt auch so, also Sie sind irgendwie praktisch
Marionette. Brainwashed.
Ja, Sie sind auch brainwashed. Die Reaktion gibt es auch.
Wobei es wahrscheinlich auch die Reaktion gibt, also dass es einen Unterschied macht, dass du das machst. Als Person.
Total.
Also und auch Vertrauensverhältnis auch.
Ich denke mal, das ist ganz klar. Also ich glaube, deshalb entwickelt sich ja dann auch sowas wie ein Vertrauensverhältnis, dass die auch sowas sagen wie, kennen Sie doch, wissen Sie doch und so weiter. Ne? Und auch schnell beim Du sind. Aber klar, ob das jetzt meine Kollegin Nicole macht oder ich, das macht für die Gruppe erstmal schon
einen Unterschied. Absolut. Da fand ich jetzt nochmal gut, auch nochmal reinzugehen, weil das die große Herausforderung nochmal deutlich macht, aber auch die hier und da, die Erfolgsstorys, die man hat, wenn man sozusagen auf Augenhöhe mit den Leuten ins Gespräch sich Zeit nimmt und auch die Frage, wie rede ich mit den Leuten darüber, sondern nicht, dass man nicht darüber reden kann, das wird oftmals gemacht, aber die Frage, wie komme ich daran? Zwei Fragen abschließend. Das eine ist, wir haben vorhin über sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse, was hat sich verändert und so weiter gesprochen. Wenn du sagen würdest, drei Kompetenzen, das ist einer meiner Abschlussfragen, drei Diversity, Vielfalt, whatever Kompetenzen, weil am Ende bleibt ja die Frage, okay, was kann ich eigentlich machen? Das ist so viel und was würdest du sagen in den Jahren, in denen du dich mit dem Thema beschäftigst, ein paar Sachen hast du schon mit Reflexion und so weiter, was würdest du sagen, was kann ich eigentlich machen? Ich meine, weil wir leben alle in dieser vielfältigen Gesellschaft mit all den Herausforderungen, aber gibt es das, was du gesagt hast, das hilft mir und das nehme ich mir schon sehr zu Herzen?
Du meinst Kompetenzen, Dinge, die ich,
Kompetenzen oder Dinge, die dir helfen, für wichtig hältst, damit wir ein besseres Miteinander wieder pflegen in der Gesellschaft?
Also eine Sache, die mir persönlich auch mal viel bringt, ist zu sagen, vielleicht wirklich ganz simpel, aber ich muss Widersprüche irgendwie aushalten können. Und es kann nicht irgendwie, ich möchte eigentlich niemanden überzeugen. Ich mache keine Überzeugungsarbeit. Und ich glaube, ich mache auch keine Aufklärungsarbeit oder sowas. Das mache ich irgendwie nicht. Das ist nicht mein Anspruch. So. Ich möchte Leute irritieren und ich lasse mich auch irritieren. Und vielleicht ist das auch ganz wichtig, mich selbst auch mal wieder irritieren zu lassen. Ich bin überhaupt nicht überzeugt von mir selbst. Ich bin nicht überzeugt von meiner Ansicht. Ich denke nicht, dass es ein richtig und ein falsch gibt. So. ich weiß, was falsch ist, und zwar ist das Hass irgendwie, Hass gegen Menschen, Hass gegen Menschengruppen, Gewalt und so weiter, also sowas weiß ich, aber genau, viele Dinge sind undeindeutig, mehrdeutig, und ich finde, also das muss man selbst lernen und den anderen vielleicht auch, das ist vor allem die Arbeit mit Jugendlichen, Multiperspektivität, Mehrdeutigkeit aushalten zu können, weil das ist, ich denke, das ist genau das Herausfordernde in so einer globalisierten, verrückten, dynamischen Migrationsfluchtbewegungen, also durch und durch geprägt von Migrationsfluchtbewegungen in einer Gesellschaft, globalisiert und so weiter und so fort, also wo Mehrdeutigkeit Normalität ist und dieses, na, das Streben nach Eindeutigkeit, ne, das, was irgendwie islamistische Weltbilder, Rechtsextreme und so und andere irgendwie auch bieten. Ne? Es gibt gut und böse, richtig und falsch, irgendwie da rauszukommen, das aufzubrechen und mir selbst auch mal wieder zu sagen, naja, irgendwie, ich muss das aushalten können. Keine Nazis, aber alles andere irgendwie schon. Das ist eine Kompetenz, ich denke, das ist nicht, die hat man nicht auf einmal gelernt, sondern die ist so begleitend. Das ist ein Prozess, ein Work in Progress. Hört irgendwie nie auf und ist immer mit dabei. Und sich irritieren zu lassen, also selbst lernen und verlernen immer wieder, finde ich, sind ganz zentrale, weil es ist vielleicht eine Haltung, die dahinter steckt. Ja.
Und würdest du nochmal abschließend so eine Vision, so einen Wunsch von deiner Arbeit, von dem, in dem Land, in dem wir leben, von der Welt, in der wir leben, hast du so eine Vision? Ich habe jetzt keine, deswegen denke ich, ich weiß nicht, ob Menschen überhaupt, genauso wie die Vorbildsfrage, überhaupt so eine Vision, die sie jeden Tag vor sich hertragen, wie das Leitbild in den Schulen. Aber gibt's da irgendwas, wo manchmal vielleicht abgeschwächt eher einen Wunsch oder so?
Ja, ein Wunsch. Ein Wunsch für was, wäre jetzt so die Frage. Ich meine, ich würde mir viel, viel mehr Verständnis wünschen. Sehr kitschig, muss man sagen.
Ich finde es überhaupt alles nicht kitschig, was du jetzt sagst, aber egal, ja.
Gut,
ach,
das ist nur Klasse. Ja. Aber ja, mehr Verständnis füreinander, miteinander. Und zwar mit auf dem Weg dahin, ja, die Normalität endlich zu begreifen. Also weil die konstruierte Norm, die wir haben, irgendwie, wie sieht Deutschland aus oder wie soll es aussehen oder irgendwelche Heimatsvorstellungen von irgendwelchen Nazis und so weiter. Also das ist alles irgendwie schon passé und ist eine Illusion, es ist eine Fiktion, sowas gibt's alles nicht mehr. Wir leben in einer super diversen Gesellschaft und so weiter. Und deshalb irgendwie das zu begreifen, also das wünsche ich mir, dass diese Normalität einfach irgendwann tatsächlich anerkannt und wird. Und dass wir dann uns nochmal neu anfangen zu streiten, und zwar über andere Dinge. Also auch dann wird es nicht leicht. Also wenn so viele verschiedene Menschen irgendwie zusammenkommen, die so unterschiedlich sind, mit diversen so hier Herkunft, Religion, was auch immer, Geschlechter, gibt es nicht nur zwei, sondern so viele und so weiter und so fort. Also zu lernen, mit so vielen Dingen irgendwie umzugehen, und das ist die neue Normalität. Ja? Also in dieser irgendwie anzukommen, um dann endlich zu gucken, gut, was steht jetzt eigentlich auf dem Tisch? Worüber müssen wir jetzt eigentlich anfangen zu streiten?
Also mehr die Gemeinsamkeiten auch zu sehen und dann auf dieser Grundlage sozusagen auch unterschiedliche Positionen zu streiten.
Ja, unbedingt die unterschiedlichsten Identitäten aber zu sehen. Also klar, das Gemeinsame natürlich, das ist natürlich irgendwie unser Dach. So. Aber ja, also die Unterschiedlichkeit in der, oder das Gemeinsame in der Unterschiedlichkeit zu finden, dahin zu kommen. Das wäre eine Vision. Und das braucht natürlich ganz viel Verständnis. Da habe ich mit Verständnis angefangen.
Sehr schön. Das hat mir total gefallen. Du bist nicht so überzeugt von dir. Ich bin total überzeugt von dir. Und diesen Begriff von stille Heldinnen, finde ich, passt total gut. Das ist vielleicht auch wieder zu kitschig für dich, aber ist mir doch mal wichtig, das zu sagen. Mhm. Vielen Dank für die Zeit und für die ganzen Eindrücke.
Vielen, vielen Dank.
Was für eine tolle Gesprächspartnerin. Das Interview ging länger als ursprünglich geplant. Aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Ich bin immer noch inspiriert von der wunderbaren Saba Nochema. Vor allem folgende Punkte waren meine persönlichen Highlights. Erstens, ihre Reflexion zum Thema Werbung. Und insbesondere ihre Frage, was passiert denn da eigentlich, wenn Diversity zur Normalität wird? Auf der einen Seite ist es ein Zeichen vom Fortschritt der Gesellschaft, wenn zum Beispiel POC
sichtbar, sichtbarer werden. Auf der anderen Seite kommen gleichzeitig Reflexe bzw. Widerstände auf, die aus Sicht von Saba absolut vorprogrammiert sind. Wichtig, sich dies immer wieder bewusst zu machen und hinter die oberflächliche Kulisse der gegenwärtigen öffentlichen Debatte zu blicken. Was ja auch eine Idee bzw. Ziel des Podcasts ist, Reflexion fernab der Hysterie. Zweitens, ihre angeblich langweilige Biografie. Das Gegenteil ist der Fall. Von der Flucht der Eltern über den monatlichen Besuch in der Stadtbibliothek als Jugendliche und das Entdecken der Anne Frank, über die Lehrerin, die sie mit etwa 15 Jahren zur Bildungsstätte Anne Frank schickt, und nun, viele, viele Jahre danach, ist sie mittlerweile die pädagogische Leiterin in der größten Abteilung. Ihre schon frühe Reise hat sie also zu einem Job gebracht, der ihr super viel Freude bereitet, in einer Institution, zu der sie jeden Morgen gerne hingeht. Wie geil. Vorbildcharakter für viele junge Frauen oder POC, kann ich mir vorstellen. Was mich aber gleichzeitig nachdenklich gemacht hat, bei wie vielen jungen muslimischen Menschen in diesem Land hat der 11. September nicht nur eine Zäsur bedeutet, sondern sich auch auf die Berufswahl ausgewirkt. Ich glaube, es sind viel mehr, als uns bewusst ist. Und darüber sollten wir mehr sprechen. Drittens, Ihre Kritik am Begriff Diversity. Die ist mir nicht neu, aber ich fand es gut, dass dies in diesem Podcast thematisiert wurde. Denn ich halte die Debatte für wichtig. Und auch, wenn ich den Begriff Diversity für mich persönlich immer noch als passend finde, im Moment, ist es mir ein wichtiges Anliegen, der Kritik hier einen Raum zu geben. Und sie, wie Saba auch sagt, vor allem nicht dogmatisch zu führen. Mal schauen, wo die Reise also hingeht. Viertens, ihre kämpferische Art, mit der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation umzugehen. Es zieht mich nicht runter. Es fordert mich eher heraus, sagt Saba. Das hat mich angesteckt. Und hoffe, dass sie auch andere, die vielleicht auch übers Auswandern grübeln oder resigniert sind, ansteckt. Fünftens und last but not least, ihre Ausführung zur Diversity-Dimension Religion und insbesondere zur, wie sie sagt, Muslimisierung der Integrationsfrage. Eine sehr treffende Analyse und eine sehr treffende Beschreibung, wie ich finde. Ich bin unglaublich dankbar für diesen inspirierenden Austausch mit Saba und hoffe sehr, dass auch du etwas mitnehmen kannst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sogar gern. Also schon das zweite Mal. Hört sich nicht viel an, aber für jemanden, der am Anfang einer langen Reise ist, ist es so unglaublich wertvoll. In diesem Sinne, danke, danke, danke und Peace, Love and Harmony, dein Futsum.